Feuer ist gepflegten Korbballsport. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wissen momentan nicht ganz genau, ob es weitergeht mit der NBA. Also es ist fast sicher, aber irgendwie ist es dann auch doch nicht ganz sicher, weil es gibt Gegenstimmen, nicht nur Kyrie. Es gibt Fälle in Florida, sie entwickeln sich nicht ganz so, wie sie sich entwickeln sollen, was Corona angeht. Aber es gibt natürlich trotzdem diverse Geschichten, die wir besprechen müssen. Deshalb ist er einfach wieder dabei. Natürlich, zum Glück, der Unvergleichliche.
Davis Bertans.
Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, wir haben letzte Woche so ein bisschen über Kyrie gesprochen. Und man gewann dann zwischenzeitlich den Eindruck, Kyrie stünde alleine da. Aber wenn man sich dann so ein paar andere Sachen anhört, also es gibt tatsächlich irgendwie, es gibt nicht nur drei Leute, die irgendwie einen Einwand haben oder Bedenken haben zumindest, sondern diese Geschichte, dass wir gesagt haben, es gibt einfach mehrere Positionen, scheint sich zu bewahrheiten, ne?
Ja, voll. Also ich schätze mal, dass es am Ende trotzdem irgendwie dazu kommen wird, dass sich die Mehrheit dafür entscheidet, das zu machen. Aber auch bei vielen, die dann letztendlich wahrscheinlich dabei sein werden, gibt es Bedenken. Und es gibt ja auch genug Gründe dafür. Also sei es jetzt mal Corona selbst. Man kann im Moment beobachten, wie in der Tenniswelt damit etwas unglücklich umgegangen wurde. Ja. Überraschenderweise gab es eine Pandemie. Ne? Und das sind ja nach wie vor legitime Bedenken, dass das gerade in Florida, die jeden Tag einen neuen Rekord aufstellen für neue Infizierte, ist Wahnsinn. Also wenn man bedenkt, dass das irgendwie vor kurzem noch als ein quasi sicherer Ort eingestuft wurde oder einer, der zumindest zu dem Zeitpunkt dann vielleicht wieder okay ist. Und es gibt halt in den USA gerade einfach wichtigere Themen. Und also ich finde es total, total legitim, dass man sich da nicht einfach sagt, also ohne das zu hinterfragen, ja klar, bin ich dabei, so machen wir es. Und wie gesagt, ich glaube im Endeffekt, dass es trotzdem dazu kommen wird, dass die meisten sagen, ja, ich bin dabei, aber dass man vorher sich ein bisschen genauer Gedanken macht, ist ja vollkommen logisch, also gerade in dieser jetzigen Lage. Ich meine, das hat ja so auch noch keiner erlebt. Es ist halt immer, also Kyrie ist das Gesicht davon, weil er der bekannteste Spieler ist, der sich kritisch geäußert hat, aber es gibt ja noch, also weitaus mehr, also man liest das in der Berichterstattung ja, also dass beim ersten Call irgendwie 80 Leute dabei waren, dass es dann teilweise wohl auch irgendwie sogar dann bei einem zweiten Call, glaube ich, über 100 Leute waren, hatte, glaube ich, JJ Redick in einem Podcast auch gesagt. Und also es gibt ja einfach da sehr, sehr viele Themen, wie gesagt. Das ist, ich finde es auch schwierig.
Ja, ich meine, im Endeffekt, also apropos Redick, ich höre seinen Podcast, finde ich da eigentlich ganz interessant, also auch mal die Spielerposition mal mitzubekommen, also weil er da ja hat eben auch versucht, die unterschiedlichen Standpunkte zu sehen und selber, er sagt ja, er würde spielen, aber das hat auch einfach, also ich meine, der Punkt, der bei uns als Fans, ich meine, wir haben ja auch gesagt, ja, die Idee ist ganz gut, gell, die haben irgendwie eine Bubble und da kann dann irgendwie keiner raus, da kann die Familie ein bisschen mit, aber er sagt halt auch, musst du ja schon überlegen, ob du 2 Monate von der Familie weg sein willst, also dass du das mal von jemandem, der wirklich betroffen ist, das halt so klar hörst, finde ich, also ist für mich für die Einordnung des Ganzen irgendwie schon nochmal recht wertvoll, auch der jetzt, den er mit Taylor Rooks aufgenommen hat, die bei Bleacher Report arbeitet, die auch, was eben diese Bürgerrechtsfrage angeht, sehr, sehr aktiv ist. Und die Konversation fand ich relativ interessant, weil es eben genau diese Problematik, die Kyrie auch anspricht, irgendwie aufwirft. Und irgendwo, ja, es sind halt, ich glaube auch, dass es am Ende stattfinden wird. Es gibt diverse Dinge, die dafür sprechen, dass es stattfindet. Es gibt diverse Dinge, die dagegen sprechen. Man muss es irgendwie abwägen. Aber ich finde es so, wie teilweise versucht wurde, irgendwie die Aussage, oder Kyrie abzubügeln, damit auch die Aussage abzubügeln, fand ich so ein bisschen. Man kann sagen, ich sehe es nicht so, aber man sollte sich damit auseinandersetzen, finde ich. Und ich meine, wir sehen jetzt, was einfach für Gründe dagegen sprechen. Also jetzt haben ja zwei wohl abgesagt, also Davis Bertans. Weiß nicht, sind die Tränen getrocknet mittlerweile oder?
Also ich muss mir noch überlegen, ob ich mir das Turnier dann anschauen werde, aber ja, ich meine, da ist es halt auch so ein Fall, das ist dann wieder ein ganz anderer Grund als bei den anderen, eben. Aber es ist trotzdem auch ein legitimer Grund, weil er verzichtet jetzt, glaube ich, dann durch das wegfallende Gehalt, wenn man berücksichtigt, dass die Wizards ja nichts reißen werden, verzichtet er irgendwie auf, was war das, irgendwie $60,000 oder so, oder sind es 600.000? Also,
ich weiß nicht, ja.
Ich glaube, es sind 600.000, egal.
Peanuts.
Ist für jeden normalen Menschen sehr viel, für einen NBA-Spieler, der in diesem Sommer zu den wenigen guten Free Agents gehört, die viele Angebote bekommen dürften, ist es halt logisch, dass man dann sagt, okay, dann riskiere ich das jetzt nicht, dass ich bei einem Turnier, wo es, wie gesagt, für die Wizards, die werden da nichts reißen, das ist jedem klar, es ist auch den Wizards klar und es ist auch Davis Bertans klar, da kann ich das schon verstehen, dass man sich halt diesem erhöhten Verletzungsrisiko plus den ganzen anderen Risiken und ja, widrigen Umständen von wegen, ja. Also in seinem Fall wäre es dann ja, also mindestens trotzdem 1,5 Monate oder ein bisschen mehr, die er da drin wäre. Und also, dass man das nicht mitmacht, ist auch ein logischer Grund. Und bei Trevor Ariza ist auch wiederum ein logischer Grund, dass er mit seinem Sohn Zeit verbringen möchte im Zweifelsfall, was auch vollkommen legitim ist. Also da kann man ja eigentlich auch nichts ernsthaft zu sagen, warum das nicht sein gutes Recht ist.
Das ist bei ihm so eine Sorgerechtsgeschichte, ne? Dass er irgendwie da einen Monat hätte mit seinem Sohn.
Ja.
In der, genau. Und das ist aber halt genau das Ding, was Reddick ja auch sagt, dass du, ja, dass diese Bubble-Geschichte halt dich dann von deinen Nächsten irgendwie trennt und dass das halt schon ein Ding ist. Und deswegen, glaube ich, sollte man auch als Außenstehender vorsichtig sein, damit zu verurteilen. Also man kann, wie gesagt, sagen, irgendwie, also man sollte sich das schon genau anhören und irgendwo ein bisschen, ja, setzen lassen und man muss dann nicht übereinstimmen, aber irgendwo alles einfach abtun, weil man selber nicht so sieht, als jemand, der damit nichts zu tun hat, schwierig. Also ich meine, die Situation ist ja auch, also wenn du allein nur die Krankheit dir anschaust, die Angestellten sind ja nicht in der Bubble.
Die genau.
Kommen und gehen, ja. Also bist du da irgendwo, also beziehungsweise einfach das, die ganze Geschichte wirklich komplett von der Außenwelt abzuschirmen, da müsstest du ja dann noch mehr Leute sozusagen mit reinholen. Also dann halt zum Beispiel eben die Angestellten und ob du ihnen dann vielleicht mehr zahlst oder keine Ahnung. Aber kriegst du die Leute, also natürlich die Leute wollen arbeiten und dann ist es natürlich, also aber es ist halt, ja, es ist nicht ja, einfach so zu sagen, okay,
Disney wir machen das jetzt. Disney hat, glaube ich, auch eine Gewerkschaft, ne? Ja. Also da müsste man das halt quasi auch noch dazu verhandeln. Halte ich auch für möglich, dass man das tut, aber.
Absolut.
Es sind auf jeden Fall verkomplizierende Faktoren und es wird halt dadurch einfach auch noch ein bisschen komplizierter, dass es eben so viele Teams, damit so viele Leute sind und das halt, also der zeitliche Raum dadurch halt einfach ein bisschen größer ist, als er wahrscheinlich sein müsste und dadurch macht man sich halt einfach alles noch ein kleines bisschen komplizierter. Aber ich find's relativ krass, dass, hast du gesehen, dass Evan Fournier sich über Bertans lustig gemacht hat und gemeint hat, das zeigt, was heutzutage mit der NBA falsch läuft.
Okay.
Das ist halt voll krass. Also gerade das bei Twitter kommentiert, weil irgendwie, im Ernst, wenn du denkst, es ist okay, einfach sitzen zu bleiben und deinen Teammates zuzuschauen, während du selber komplett gesund bist, dann sagt das viel über dich aus.
Okay.
Das ist halt, wenn das so dann auch noch aus dem Spielerkreis kommt, finde ich das immer verwirrend, weil, also bei Fans und teilweise Medien hat man sich ja dran gewöhnt, dass da Leute dann teilweise ein bisschen härter draufhauen, als es sein müsste, aber dass es so aus Spielerkreisen kommt, finde ich ein bisschen überraschend.
Ja, aber ich meine, auch da gibt es halt einfach unterschiedliche Persönlichkeiten und Leute, also keine Ahnung, wir reden ja drüber, wie viele Spieler es jetzt halt sind, die dabei sein müssen. Und dann, ja, keine Ahnung, da meint jeder irgendwie, sich anders irgendwie äußern zu können. Ich meine, Evan Fournier ist ja auch nicht dabei, ne? Also. Ah, nee, doch, ist dabei, sorry.
Evan Fournier ist dabei und ist glaube ich, ja auch ein Free Agent. Also für den geht es auch ein bisschen um
genau, was. Genau, okay, nee,
er sorry. Er hat zwar auch in seiner Karriere schon sehr viel mehr Geld verdient als Bertans, aber egal.
Ja. Also. Nee, aber klar, ist, genau. Ja. Komplex, kompliziert, aber deshalb, wir haben gedacht, wir machen es entweder einfacher oder noch ein bisschen komplizierter. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, in welche Richtung wir jetzt genau gehen. Aber nachdem es immer noch die Möglichkeit gibt, dass man sich vielleicht am Ende sagt, okay, Florida, doch nicht so der geile Ort, was machen wir denn jetzt? Haben wir gedacht, wir machen jetzt kein Power-Ranking für die Bubble, sondern wir machen ein Power-Ranking für in 3 Jahren. Welche Teams schätzen wir denn so ein, dass sie zu den besten Teams der Liga gehören? Bei welchen sehen wir gar keine Perspektive? Und das wird sehr interessant, weil es da diverse Dinge zu beachten gibt, glaube ich, die wir wahrscheinlich größtenteils gar nicht beachtet haben und einfach nur nach Lust und Laune aufgestellt haben. Aber so laufen ja Power Rankings, habe ich gehört.
Ich seh vor allem auch schon, dass wir es ein kleines bisschen unterschiedlich definiert haben. Das könnte zu interessanten Resultaten führen.
Ja, perfekt, perfekt. Weil das, was ja auch diese kleine Talkrunde immer ausmacht, ist, dass wir uns vorher intensivst immer absprechen.
Ja.
Und es deshalb nie zu Überraschungen während der Aufnahme kommt. Ganz wichtig.
Kommt immer darauf an, welches Spiel man gesehen haben muss.
Richtig, richtig. Das kann auch. Griff. Da kann es auch zu unterschiedlichen Interpretationen unterschiedlicher Nachrichten kommen. Aber um euch und uns auch noch ein bisschen auf die Folter zu spannen, wollen wir natürlich nicht beginnen, ohne euch darauf aufmerksam zu machen, dass www.patreon.com/korpigerpodcast und korpiger mit.
Ei.
So ist das. Die Adresse ist, wenn ihr momentan sogar for free extra Content von uns haben wollt, da könnt ihr nämlich Es war einmal auf dem Hartholz zum Beispiel anhören. Wir schnacken über alte Spiele. Es gibt auch extra Folgen, in denen sich Ole unter anderem mit Ray Vogt unterhält. Dann gibt es dazu natürlich die Möglichkeit, das liegt natürlich uns dann auch irgendwie am Herzen, dass ihr uns dabei unterstützen könnt mit monatlichen Beiträgen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut da gern mal rein. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich mit dem Power Ranking starten, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Gut. Dann.
Und ganz kurz wegen der Definition.
Damit ich glaube, ich habe eine Idee, in welche Richtung es bei dir geht, aber sag mal.
Ja, ich habe das ein bisschen so gemacht. Also einerseits, wie es halt für die Zukunft ist, aber schon auch, welche Teams ich im Lauf der nächsten 3 Jahre am stärksten einschätze. Also beispielsweise, wer in den nächsten 3 Jahren eine Chance hat, meiner Meinung nach, oder eine besonders große Chance hat, einen Titel zu gewinnen, wird hoch gerankt, selbst wenn es vielleicht nach diesen 3 Jahren dann nicht mehr so ist. Also weil man nach diesen 3 Jahren dann vielleicht alle Spieler verloren hat oder irgendjemand alt ist und nach Cleveland zurückwechseln will oder so, weißt schon.
Ja.
Und deswegen ist dann aber so ein Team.
J.R. Smith meinst du?
Genau. Also ich kann das Beispiel dann ja nennen, weil es ja jetzt eh klar ist, bei den Lakers, die ranken bei mir halt hoch, obwohl ich nicht weiß, wie es mit LeBron in 3 Jahren ist und so.
Okay.
Aber da ich einfach glaube, dass sie in den nächsten 3 Jahren halt noch um den Titel mitspielen werden.
Ja, okay. Also ich habe es jetzt, bei mir, die Tendenz ist bei mir ähnlich, aber ich habe es tatsächlich ein bisschen mehr so auf in 3 Jahren, wie sehe ich es denn? Also quasi auch, wie sind die Teams jetzt gerade aufgestellt? Oder wie sehe ich so das Entwicklungspotenzial? Also es gibt natürlich auch Teams, bei denen sehe ich jetzt gerade noch nicht so viel. Vielleicht sehe ich auch nicht so viel, weil ich von den Teams noch nicht so viel gesehen habe. Also aktiv von mir ausgehend quasi. Deshalb sind die natürlich ein bisschen weiter unten. Aber genau, also bei mir ist dann eher so was in 3 Jahren ist. Aber dann ist ja eigentlich ganz gut, dass wir da, dann decken wir das komplette Feld ab. Interessant, vielleicht vorab wird natürlich dann auch der nächste Sommer, also was da so, wie der sich so auswirkt, weil da ist ja der ein oder andere, könnte da ja einen neuen Vertrag unterschreiben, in einer neuen Stadt.
Genau. Und es ist halt auch dann, was wir jetzt natürlich nicht machen können, ist bewerten, wie der Salary Cap dann aussehen wird, was gerade bei Teams, die irgendwie schon 110 Millionen an festen Gehältern da drinstehen haben für die nächsten 2 Jahre, ist dann ein bisschen schwer zu sagen, ja, die haben den und den Spielraum oder die müssen wir loswerden, weil wir es halt einfach finanziell noch nicht genau sagen können. Aber deswegen ist es ja letztendlich einfach ein Gedankenexperiment,
um genau
mal zu schauen, wie wir es einschätzen, Stand jetzt.
So ist es, so ist es. Also ja, nächsten Sommer könnte ja der Giannis theoretisch Free Agent sein, würde da natürlich mit reinspielen, denken wir, dass er bleibt. Dann sind die Bucks in 3 Jahren wahrscheinlich noch ganz gut. Oder haben auch noch Chancen, gehen wir davon aus, dass er geht. Eher nicht so. Und natürlich machen wir es von oben nach unten. Nein, von unten nach oben, weil sonst ist die Spannung relativ schnell raus. 30, Ole Freaks. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich fange mal an. Und du schreist einfach, wenn du mir widersprichst.
Okay.
Detroit Pistons.
Detroit Pistons. Wow. Ja. Ich widerspreche.
Wow.
Wow ist krass. Ne?
Ist das dein Schrei des Widerspruchs?
Also es ist ein Schrei des Widerspruchs. Ich habe die Pistons nicht ganz, also nicht ganz so tief, weil ich ihren neuen GM, Troy Weaver, OKC-Erfahrung und so, vielleicht auch ein bisschen platt, aber ich habe die Cavs an 30 tatsächlich.
Ja, die sind bei mir ein kleines bisschen, aber egal, ich mache einmal kurz meinen Case zu den Pistons und dann hangeln wir uns einfach weiter durch, würde ich sagen.
Genau.
Also da ist es so, der mit Abstand beste Mann, den sie haben, ist Blake Griffin, der zuletzt leider ein bisschen wirkte, als wäre er auf dem Weg zum Karriereende relativ schnell oder zu einer ganz anderen Phase in seiner Karriere, wo er vielleicht noch ein Rollenspieler sein kann, aber wo halt irgendwie die Gesundheit scheint es ihm nicht mehr zu erlauben, halt auf dem Level zu spielen, den er noch vor einem guten Jahr hatte. Ihm stehen aber noch 76 Millionen Dollar über die nächsten beiden Jahre zu. Er hat quasi gar keinen Trade-Wert, was erstmal ein bisschen problematisch ist. Und dann ist es halt einfach so, sie haben jetzt erkannt, die Pistons, dass ein Rebuild notwendig ist. Das hat ja der Drummond-Trade, den sie für einfach nichts abgegeben haben, schon signalisiert. Aber sie haben auch momentan eigentlich fast nichts, worauf sie aufbauen können. Das ist so ein bisschen das Problem. Also So, Sekou Doumbouya und auch Luke Kennard finde ich jetzt, also nicht uninteressante Spieler, die können schon was. Und Christian Wood auch, der allerdings ein sehr guter Kandidat dafür ist, in diesem Sommer überbezahlt zu werden von irgendwem. Vielleicht von den Pistons, vielleicht aber auch von wem anders, weil er halt, nachdem Drummond weg war, sehr gute individuelle Zahlen aufgelegt hat. Aber ich sehe da halt keinen Spieler mit Starpotenzial. Und das wäre halt eigentlich erstmal so ein Punkt, den ich bräuchte, wo man anfangen kann. Und das ist ein Punkt, den ich, wo ich die Cavs ein kleines bisschen weiter vorne sehe.
Was
Was
Talent
ich,
angeht jetzt.
genau,
Ja.
ohne dass sie jetzt da irgendwie mega krass aufgestellt werden, natürlich nicht, aber sie sind meiner Meinung nach schon einen kleinen Schritt weiter. Und ja, also was gut ist, sie haben alle Erstrunden-Picks. Dwayne Casey ist, glaube ich, auch ein respektabler Coach, der halt irgendwie vor allem ganz gut darin ist, eine Kultur zu etablieren. Das ist wiederum ein Vorteil, den sie gegenüber den Cavs haben. Aber ja, sie haben einfach noch unfassbar viel Arbeit vor sich. Und deswegen kann ich da im Moment noch nicht so richtig viel Positives sehen. Sie haben natürlich auch noch den Rosenhold. Was mit dem passiert, ist allerdings auch spannend. Also
Ja, ein Jahr
lässt sich ja
Vertrag
nicht
noch, ne?
wirklich.
Also,
Genau,
ja.
so habe ich es zumindest auch im Kopf, ja.
Genau.
Ich schaue mal ganz kurz, um es zu verifizieren,
Ja.
damit wir hier nicht Lügen verbreiten, weil
Das wollen wir auf gar keinen Fall.
das wäre ja blöd.
Das stimmt, das stimmt. Ja,
Aber der
also.
war jetzt eigentlich zum Beispiel auch in diesem Jahr schon ein absolut logischer Trade-Kandidat, weil er halt gut gespielt hat. Und wie lange das dabei bleibt, weiß man halt auch nicht. Aber ja, genau, er steht für nächstes Jahr noch unter Vertrag.
Okay, genau. Also, ja, also finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Also ich glaube gerade der Talentpunkt ist schon jetzt nicht unwesentlich. Also wie gesagt, ich habe mich da jetzt dadurch, dass sie jetzt mit einem neuen GM da irgendwie eine neue Richtung einschlagen, also beziehungsweise jemanden haben, der auch dieses, wie du sagst, diesen Rebuild von Grund auf aufbauen kann und da irgendwie auch eine Strategie entwickelt, der auch schon dabei war, wie ein sehr, sehr erfolgreiches Team oder nachhaltig erfolgreiches Team aufgebaut wurde. Gut, klar, natürlich auch auf Basis von Kevin Durant funktioniert das auch ganz solide natürlich.
Ja, wenn du einmal die Lotterie komplett gewonnen hast, ist
Genau.
das eine. Aber sie haben sehr gut gedraftet über die
Genau, sie haben sehr
Jahre.
gut
Das ist
gedraftet. Also zum Beispiel der Westbrook an 4 Draft 2008 war es, war natürlich, Westbrook stand damals jetzt nicht so hoch im Kurs.
genau.
Und
Wann galt als Reach, genau wie Harden ja
ja,
auch.
genau, und da halt. Klar, er war jetzt nicht in vorderster Reihe da, aber war halt dabei, Troy Weaver eben. Und von daher habe ich jetzt bei den Pistons positiv gesehen. Bei den Cavs wiederum hat mir halt die letzten Jahre so ein bisschen, also klar, seit dem LeBron-Abgang natürlich, aber es war alles so ein bisschen chaotisch, was ich irgendwie mitbekommen hatte. Also klar, du hast jetzt irgendwie Darius Garland und Colin Sexton, die auch Talent mitbringen auf jeden Fall, aber man weiß immer nicht genau, wer bleibt jetzt und wie ist es. Dann hast du noch die Dynamik mit Kevin Love, der ja irgendwie weg will, aber dessen Vertrag, den man irgendwie nach LeBrons Abgang so einen großen Vertrag gegeben hat, dass es irgendwie gerade schwierig ist, jemanden zu finden, der ihn verpflichten möchte und das Gehalt bezahlen möchte, weil ich glaube, der Spieler Kevin Love kann schon noch irgendwo weiterhelfen. Mittlerweile vielleicht sogar ein bisschen, sieht man ihn vielleicht sogar ein bisschen zu negativ, weiß ich nicht. Aber dadurch hat sich irgendwie, dann hast du mit Drummond jetzt noch einen zusätzlichen Veteranen irgendwo. Ich weiß, die Dynamik bei den Cavs, die ja letztes Jahr schon extrem in die Richtung oder teilweise in die Richtung ging, die Älteren sind von den Jungen genervt, weil die irgendwie die ganze Zeit einen Ball in der Hand haben. Das hat sich dann, glaube ich, irgendwann habe ich gehört, mal ein bisschen gebessert im Laufe der Saison. Aber ja, irgendwo habe ich das. Fehlt mir. Vielleicht habe ich da auch echt zu viel Vertrauen in Troy Weaver einfach, ohne Troy Weaver wirklich zu kennen, nur weil ich halt jetzt so dieses OKC-Bild vor mir habe. Weil ich denke, dass man da vielleicht irgendwie planvoll vorgeht und weil der Plan mir bei den Cavs so ein bisschen gefehlt hat die letzten Jahre.
Finde ich
Das.
nachvollziehbar. Also wenn du sagst, dass du vielleicht Troy Weaver, ohne ihn zu kennen, ein bisschen höher noch einschätzt, finde ich auch gerade in dem Fall logisch, wenn man halt schaut, bei den Cavs, das ist jetzt Kobe Altman und das hat über die letzten Jahre halt nicht so toll funktioniert, muss man ja sagen, ne? Also
Ja.
da sind die Eindrücke bisher einfach nicht so gut. Also allein schon, was das Karussell auf dem Trainerposten angeht, wo jetzt Beilein sich versucht hatte, es funktionierte nicht so richtig gut. Hashtag Thug Life und so. Slug Life. Und jetzt ist es halt JB Bickerstaff, der jetzt ja auch alles andere als die geilste Bilanz bisher hat als Coach in der Liga. Und deswegen, also ich sehe die Cavs schon auch definitiv ziemlich negativ. Was aber, also was für mich so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, ist so, dass sie einfach ein kleines bisschen mehr Talent haben, also vor allem interessanteres Talent. Love halte ich trotz der noch längeren Vertragsdauer, also 3 Jahre und 90 Millionen stehen ihm noch zu, sehe ich eher als mögliches Trade-Asset an als Griffin. Einfach weil man nicht diese krasse, vielleicht invalide Angst bei ihm haben muss. Und ja, bei Drummond ist es halt, der wird wahrscheinlich seine Option ziehen fürs nächste Jahr, aber danach ist man ihn dann im Zweifel auch los und dann, also es sei denn, es passt dann ganz toll. Und was aber vor allem den Ausschlag gegeben hat, ist, dass Colin Sexton im Laufe der Saison seinen Eindruck bei mir sehr gesteigert hat. Also ohne, dass ich jetzt sage, das ist der nächste Superstar, aber seine Zahlen, seinem All-Star-Break, einfach nur, um das mal kurz einzuordnen, 25,5 Punkte, 4,2 Assists, 63% True Shooting. Das ist natürlich schon ziemlich nice. Man muss dazu auch sagen, er hatte auch einen absoluten Hotstreak. Also da sind 43% von der Dreilinie dabei. Ob das jetzt haltbar ist, weiß ich nicht. Aber er hat zumindest mal angezeigt, dass es halt, dass man um ihn vielleicht eine Offense bauen kann. Ob das dann zusammen mit Garland erfolgt, ob das mit Love erfolgt, wie auch immer, das weiß ich noch nicht. Aber damit haben sie für mich schon mal zumindest einen Baustein, der den Pistons eher noch fehlt.
Ja.
Und deswegen,
auf jeden Fall.
Also er ist gleichzeitig einer der grausamsten Verteidiger der Liga. Das ist auch nicht ganz unwichtig, aber trotzdem. Also es hat mich zumindest ein kleines bisschen positiver gestimmt als vorher, wo ich die Cavs auch 30 gepackt hätte.
Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Und klar, gerade auch bei einem jungen Spieler, der schon was gezeigt hat, darf da auch gern so ein bisschen so den Benefit of the Doubt geben, dass man da so eine gewisse Entwicklung sieht oder zutraut, sagen wir es mal so.
Ja.
So, dann 29 würde ich sagen, gehen wir weiter, oder?
Ja, bevor's, ich gestehe nämlich, dass ich die Cavs auch nicht mal an 29 hatte, sondern an 28.
Ja, okay, okay.
Ich glaube, ich gelte dann ab jetzt als Cavs Ultra.
Ja.
Sexton-Trikot ist schon bestellt. Und vor allem rechne ich ja damit, dass in 2 Jahren in 2 Jahren, wenn LeBrons Vertrag ausläuft, er einfach wieder nach Cleveland zurückgeht und sie nochmal nach ganz oben führt, dann mit seinem Sohn zusammen oder so.
Ja, genau. Das kann natürlich sein.
Das muss man immer einkalkulieren.
Ja, stimmt.
Wichtig. 29 habe ich tatsächlich die Hornissen aus Charlotte.
Ne, Frags.
Du auch?
Ich auch.
Sharks de Mull.
So läuft das.
Ist ja geil. Jetzt läuft's.
Ja,
jetzt sind wir drin.
Ja, genau. Jetzt sind wir drin und sollten vielleicht damit auch aufhören. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal so gut hinkriegen.
Ich glaube auch nicht. Aber der Case so in Kürze von meiner Seite, warum ich die so schlecht einschätze. Sie haben kein übermäßig interessantes Talent im Kader, wo ich Devontae Graham einschließe, der letzte Saison oder diese Saison, wie auch immer, es ist immer schwierig, das
zu
formulieren. Aber eigentlich. Vor allem für Charlotte ist es ja vorbei. Deswegen kann man letzte Saison sagen, brandheiß gestartet ist und dann irgendwann hatten ihn andere Teams auf dem Zettel und dann war es halt auch relativ schnell nicht mehr brandheiß und ich glaube trotzdem, dass das ein guter Spieler sein kann, aber auch jemand, der halt ziemlich klein ist, der ja nicht unbedingt jetzt so ein Kernstück eines Teams sein wird, jemals, glaube ich. Und also sowas haben sie sonst, glaube ich, auch nicht. Also ich fand, PJ Washington war ein guter Draftpick. Ja. Bridges war auch ein guter Pick. Das sind, glaube ich, absolut Spieler, die über Jahre produktiv sein werden. Aber das sind jetzt auch keine Leute, bei denen man sagt, um die kann ich das Team aufbauen. Und damit ist halt Charlotte einfach auch noch an einem Punkt, wo sie eigentlich fast alles brauchen und gleichzeitig ein bisschen zu kompetent sind, als dass sie so den allerhöchsten Pick bekommen. Und das heißt, da brauchen sie schon einmal richtig viel Glück, glaube ich, um dann potenziell diesen Spieler zu bekommen. Weil in der Free Agency kriegen sie den nicht. Außer Michael Jordan nimmt es persönlich und kümmert sich auf diese Art und Weise darum. Aber ich glaube, so sind sie, also stehen sie sich auch dann einfach ein kleines bisschen selbst im Weg. Und dieses Top-Level-Talent kriegen sie aber halt nur über einen Draft. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Was aber immerhin ganz gut ist, also Borrego finde ich nach wie vor ganz interessant als Coach. Also das ist einer, der hat, glaube ich, zumindest Ideen. Ob er jetzt alles richtig macht, weiß ich nicht. Aber der bringt irgendwie, finde ich, schon ein bisschen was ein. Und nach der kommenden Saison läuft halt der Batum-Vertrag aus. Da hat man im Prinzip Geld. Aber wie gesagt, sie müssen dann auch jemanden finden, der das Geld haben will.
Und nicht jemanden finden, der froh ist, dass sie ihm so viel Geld zahlen. So.
Ja, genau. Also jemand, der es halt woanders nicht bekommen würde, so wie es ja mit Batum tatsächlich war.
Ja, das ist halt so ein bisschen, ich finde es halt so die Hornets-Problematik einfach ein bisschen so, sie sind jetzt nicht die große Anlaufstelle für Free Agents und gleichzeitig so, ja, also Washington, Bridges, auch Graham zu holen, das waren alles gute Entscheidungen, aber so in der Spitze sind sie jetzt irgendwie nicht immer durch die besten Draft-Entscheidungen aufgefallen, finde ich, so in den letzten Jahren. oder generell die strategische Entscheidung noch irgendwie und deswegen, ja, in Verbindung mit dem jetzt halt, wir haben jetzt noch nicht dieses Top-Talent und dann irgendwie schwierig, Leute auch anzuziehen. Ja, deswegen sind sie bei mir auch relativ tief.
Relativ tief.
Relativ tief. Und sogar tiefer als, du hast gesagt, jetzt kommen die Cavs bei dir, ne? 28.
Ja, genau. Die waren bei mir auf 28. Kommen bei dir da die Pistons oder hast du noch wen anders?
Ich habe noch jemand anders. Und obwohl sie schon ein Talent haben, das ist eigentlich ganz cool, das ist gar nicht schlecht war in der ersten Saison, aber die Knicks habe ich tatsächlich. Und zwar, sie haben zwar wahnsinnig viel Cap-Space, aber es ist halt, ich stelle mir halt die Dolan-Frage, ich stelle mir die Coaching-Frage, also wir haben ja jetzt auch, es gibt ja jetzt neue, also letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir über Tom Thibodeau gesprochen, der angeblich Top-Kandidat war, jetzt, heute habe ich gelesen, Mike Brown und Jason Kidd.
Ja, sie interviewen 10 Leute, Chris Fleming wird auch
stimmt,
ein Chris Interview Fleming bekommen, auch, genau. Zum Beispiel. Also Thibodeau wird es trotzdem werden, bin ich relativ sicher, aber sie machen, also das ist ja auch gut, sie hören sich zumindest auch andere Leute an.
Auf jeden Fall. Das spricht dann schon mal wieder für mehr Strategie, aber es ist halt so ein bisschen, ich bin mir halt mal gespannt, ob sie sich irgendwann mal von diesem, wir brauchen jetzt einen Superstar oder wir holen auf jeden Fall einen Superstar und kriegen ihn dann doch nicht, Strategie irgendwie verabschieden, weil irgendwo, vielleicht wäre es einfach mal an der Zeit zu sagen, hey, wir haben zwar eine gute Basis, was jetzt Stadt, was Halle angeht, was Geschichte angeht, aber irgendwo müssen wir, glaube ich, reicht es halt momentan nicht und jetzt müssen wir erstmal wieder zeigen, okay, wir können durch gute strategische Überlegungen, basketballische Überlegungen uns wieder interessant machen. Also halt die Brooklyn-Geschichte haben wir ja auch schon besprochen. Und das war halt auch so ein bisschen so ein Ding bei der ganzen Sache, okay, habe ich jetzt schon was für mich, jetzt schon was gesehen, was mich dazu veranlasst? Und klar, die Knicks haben so auch eine Front-Office-Veränderung. Aber trotzdem, ich habe irgendwie noch nichts gesehen und es ist halt immer noch, James Dolan ist halt immer noch am Ruder. Ne? Es ist halt auch so ein Punkt. Und da weiß ich halt nicht, entweder nimmt er sich zurück irgendwann, verkauft er irgendwann.
Das wird wahrscheinlich leider nicht passieren.
Und deshalb bin ich da halt bei den Knicks einfach sehr, sehr skeptisch. Also ich würde es mir sogar irgendwie wünschen, weil ich es ja irgendwie schon ganz, ganz geil finde, wenn die Knicks irgendwie was mitzureden haben. Also diese eine Playoff-Phase mit Melo Playoffs im Garden ist schon geil.
Ja, auch Linsanity war schon ziemlich geil.
Auch Linsanity war geil, ja. Also von daher ist es jetzt kein böses und kack Knicks und so, aber irgendwo
auch schon.
Auch irgendwie schon, ja.
Ja, sagen wir kack Dolan, dann ist es ja okay.
Ja.
Also da schließe ich mich eigentlich zu 100% an. Es ist halt wie so oft bei allem, was man jetzt auch Positives sehen kann. Man sieht es eigentlich nur dann positiv, wenn man halt so gewisse Luftschlösser akzeptiert quasi. Und wie viel davon dann real wird, ist halt schwer zu sagen. Und im Zweifel, wenn man halt auf die letzten 2 Jahrzehnte eigentlich schaut, dann sind die meisten halt nicht Realität geworden oder in Form eines eigentlich ziemlich katastrophalen Trades, wie damals mit Melo halt, wo man das ganze Team opfert, damit man diesen einen Spieler hat und dann aber nicht die Möglichkeit, in diesem einen Spieler irgendwie ein Team an die Seite zu stellen, wo halt einfach kurzsichtig gearbeitet wurde. Und also ich will das jetzt mal, also man kann es ja eh nicht wissen, ich will das auch überhaupt nicht vorverurteilen, was Leon Rose da macht. Ich meine, das ist jetzt immerhin mal jemand, der halt bestens vernetzt ist, das ist schon mal sehr gut. Und was er dann anstellt, schauen wir mal. Aber so die Ausgangslage, wie sie jetzt haben, ist halt einfach wirklich, da ist nicht viel, also nicht wahnsinnig viel, worauf man aufbaut. Und also Barrett finde ich einen interessanten Spieler, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er in seiner Rookie-Saison irgendwie irgendwelche Erwartungen übererfüllt hat, sondern eigentlich eher ein bisschen enttäuscht hat, würde ich sagen. Gerade was so Effizienz angeht. Aber wie gesagt, ich würde ihn nicht abschreiben, überhaupt nicht. Aber ja, sie haben halt momentan einfach noch nicht wahnsinnig viel. Und da muss halt erstmal ein bisschen was passieren. Wenn sie 2021, weil sie seinen alten Mentor Jason Kidd als Head Coach verpflichtet haben, dann Giannis bekommen, dann können wir uns da nochmal drüber unterhalten. Aber da glaube ich halt absolut nicht dran. Und bis dahin sehe ich es auch eher kritisch, was in New York so passiert.
Wo hättest du sie denn aber gesehen? Weil war jetzt bei mir 28, bei dir?
27.
27, okay. Also dann.
Eigentlich sind es nur die Pistons, die sich da reinmogeln.
Okay. Die wären jetzt bei mir an 27 gewesen.
Ah, okay. Dann könnten wir mit 26 weitermachen. Da bin ich jetzt gespannt, weil, also ich glaube, dass ich sie vielleicht ein bisschen zu negativ sehe, aber.
Den Gedanken hatte ich jetzt bei mir ehrlich gesagt auch. Ich war jetzt gerade echt fast sogar ein bisschen erschrocken, weil ich habe die Magic da.
Die Magic? Interesting. Mhm. Ja, die kommen bei mir erst eine ganze Ecke später, tatsächlich. Aber lass mal
Ich weiß
hören.
nicht, ob sich da bei mir so der Frust der letzten Jahre irgendwie breit gemacht hat und ob ich da jetzt dann, auch wenn ich, also wie gesagt, ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeschaut und gesagt, so, warum hast du denn die jetzt so tief?
Ja.
Wenn wir auch eine sehr impulsive Geschichte, so ein Power-Ranking. Und irgendwie, ja, wie gesagt, dieser Frust der letzten Jahre, dass man irgendwie, dass halt diese Thematik nie geklärt wurde, wie, okay, wir versuchen mal ein halbwegs ausbalanciertes Team zusammenzustellen, sondern.
Jungs, ich habe eine Idee.
Ja.
Wir könnten das doch jetzt mal so versuchen wie die anderen Teams. Nein!
Ja.
Wird sofort
Groß.
niedergebrüllt.
Genau. Länge, Länge, Länge. Und ja, was man halt echt sagen muss, also A, also zum Beispiel der Vertrag von Nikola Vucevic läuft 23 aus, der von Terrence Ross läuft 23 aus und die beiden können auf jeden Fall zocken, ne? Also es ist jetzt nicht so, also, und also es ist eigentlich Qualität da, deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen irgendwie am Hadern, weil ich meine, mit Jonathan Isaac hast du auch dieses Talent, das ja auch nicht schlecht ist, der jetzt zwar irgendwie immer mal wieder verletzt ist, da muss man natürlich sehen. Mo Bamba, keine Ahnung. Dann noch mit Aaron Gordon.
Nicht zu
Bin mir gerade
vergessen,
nicht.
deine Makrele.
Genau, Makrele
Auch
noch,
da.
richtig, richtig.
Das ist eigentlich für mich einer der Gründe, warum ich sie ein bisschen höher wahrscheinlich eingeschätzt habe als
Ja.
du.
Also, wie gesagt, ich bin gerade nicht so 100% zufrieden mit meiner Wahl. Ich lasse jetzt mal so stehen. Also, man könnte sie aber sicherlich auch ein paar Plätze höher einordnen. Wen hast du denn an 26?
Ich habe an 26 die Timberwölfe aus Minnesota.
Ah, okay. Die kommen bei mir ein bisschen später, aber jetzt nicht bedeutend. Also.
Aber wie gesagt, da bin ich auch halt, frage ich mich, ob das einfach daran liegt, dass ich überhaupt gar nicht überzeugt bin von diesem Fit von
Was?
Russell und Towns. Wir hatten das ja
So,
schon
jetzt zum ersten Mal.
unter Umständen ein, zwei Mal thematisiert. Deswegen möchte ich
Ja.
es auch jetzt gar nicht wieder zu sehr aufdröseln. Aber ich glaube halt, dass sie eigentlich nicht, also dass sie die falschen Signale an ihr eigenes Team damit so ein bisschen gesendet haben. Also vor allem an ihren Superstar, der die entscheidende Figur in allem ist. Und es ist mir nicht leicht gefallen, einen Spieler, den ich individuell so überragend finde wie Towns, so tief zu ranken, der zumal ja auch jung ist, der sich in den nächsten Jahren auch noch besser entwickeln sollte. Und wir sprechen ja über die Zukunft. Aber
Ja.
ich habe halt das Gefühl, dadurch, dass man ihm so einfach nur den Wunsch erfüllt hat, hier hast jetzt deinen Kumpel, der spielt auch keine Defense, aber ihr mögt euch.
Oder macht ihr es wenigstens zusammen?
Genau. Ihr versteht euch dabei wenigstens und ihr könnt
Ja,
danach
genau.
dann Call of Duty zocken oder was auch immer.
Ja.
Ich glaube halt einfach, dass das nicht unbedingt das Richtige war und das, was dieses Team gebraucht hat. Und deswegen habe ich halt eigentlich eher das Gefühl, das ist jetzt ein jetzt schon sehr teures Team, was im Sommer wahrscheinlich noch teurer wird, wenn sie Malik Beasley bezahlen. Der für mich, also trotzdem war das gut, dass sie den verpflichtet haben. Der hat auch in seinen ersten Spielen nach dem Trade für Minnesota ja richtig aufgezockt und ich glaube, das ist ein gutes Talent. Aber das ist auch jemand, der dann wahrscheinlich relativ viel Geld haben will. Und dann hast du im Prinzip einfach ein sehr teures Team, was mit Glück halt vielleicht um die Playoffs mitspielt. Aber ich glaube halt nicht um viel mehr, weil dafür fehlt es halt dann auch diesen beiden Stars, was ich bei Russell immer so ein bisschen in Anführungszeichen setzen würde. Das ist halt für mich ein guter Scorer, aber nicht wirklich ein Star. Ja, weiß ich halt nicht so genau, wo es dahin geht. Und deswegen sehe ich das negativ, weil sie sich damit ja auch schon wieder einen signifikanten Teil ihrer Flexibilität halt genommen haben.
Das ist alles nachvollziehbar. Ich habe sie, also ich muss, ich sag vielleicht ganz kurz, weil wenn wir bei Ihnen sind, also ich habe sie an 22.
Siehst du, dann haben sie die Magic getauscht, weil da habe ich die Magic.
Okay, ja, genau. Also ich habe mich da halt sehr, sehr, ich habe mich einfach schwer getan, also auch wenn es die letzten Jahre irgendwie so war, aber es war halt einfach irgendwie so ein, es waren halt relativ chaotische Jahre irgendwo so ein bisschen und komische Jahre und aber ein Team, das Towns hat. Und so ein Talent hat wie Towns bei allen Fragezeichen, die man auch mittlerweile ja so ein bisschen hat. Gerade was die Defense angeht. Aber das so tief zu setzen, zumal vielleicht auch Towns jemand ist, also ich meine, klar, also ich verstehe dein Argument auf jeden Fall zu sagen, es hat vielleicht irgendwie, oder man hat den Eindruck gewonnen, oder es wurde erzählt, die Ernsthaftigkeit fehle so ein bisschen. Aber vielleicht ist auch Towns jemand, der halt dessen Spiel oder der halt auch der besser spielt, wenn er eine gewisse Harmonie um sich rum hat und dem das
Kann
vielleicht,
gut
also
sein.
vielleicht geht es dann eher in die Richtung, dass es funktioniert, dass irgendwie mit Okogie und Calvers zumindest junge Talente, die du oder junge Spieler, die du da vielleicht noch so ein bisschen, die da jetzt vielleicht gar nicht so schlecht drumherum funktionieren könnten, weiß ich nicht.
Okogi, stimme ich zu. Culver, finde ich, hat mich etwas erschrocken in dieser Saison, aber also er ist auch jung, der kann sich auch noch positiv entwickeln, natürlich.
Genau, also und ja, dazu Beasley, deswegen habe ich die Wurst so ein bisschen, also einfach so dieses, da ist vielleicht auch so ein bisschen der Ceiling-Gedanke des besten Spielers irgendwie vielleicht auch so ein bisschen, hat mich dann dazu getrieben, sie ein bisschen höher zu setzen, zumal eben auch, dass halt diese Harmonie vielleicht auch Towns gar nicht so schlecht tut.
Ja, so. Find ich auch einen legitimen Gedanken, was man dazu vielleicht noch sagen kann, weil das ein Problem ist, was immer mal wieder aufkommt. Ich mache ja das Power-Ranking fürs Box auch im Laufe der Saison immer und was man halt immer oder was ich dabei zumindest versuche zu berücksichtigen, ist, dass die jeweiligen Conferences auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, wenn Towns im Osten spielt mit genau dem Team, was er da hat, dann würde ich ihn aus Prinzip ein bisschen höher ranken, weil der Osten nach, ja, ich glaube, 6 Teams einfach brutal abfällt. Und da ist dann eigentlich, wäre ein richtig...
Ja, noch kommt ja bald ein 7. dazu.
Stimmt. Die Pistons dann. Wer einen richtig guten Spieler hat, kann da schon um die Playoffs mitspielen. Das zeigen die Wizards, die in dieser Saison sonst eigentlich nichts da oben, also nichts in diesem Rennen zu suchen hatten, die aber halt Beal hatten und irgendwie offensiv ganz gut gespielt haben, defensiv eins der schlechtesten Teams aller Zeiten waren und trotzdem irgendwie eine Chance hatten. Und ich glaube, wenn man die Timberwolves, wenn die im Osten wären, dann würden sie wahrscheinlich ein kleines bisschen höher stehen, einfach weil ihr Weg in die Playoffs zu kommen, viel leichter wäre, als er das im Westen ist. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, das so gegenüberzustellen. Aber die Lage ist halt einfach so, dass ein gutes Team im Osten oder ein okayes Team im Osten, nein, ein okayes Team im Westen ist vielleicht ein gutes Team im Osten.
Ja, genau.
So rum.
Das stimmt.
Und die Magic sind im Westen auch ein ziemlich sicheres Lottery-Team. Aber sie spielen halt nun mal im Osten. Und solange die NBA das nicht reformiert, muss man das halt immer so ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten. Deswegen sind dann einige West-Teams, obwohl sie wahrscheinlich qualitativ ein bisschen besser sein sollten als einige Ost-Teams, stehen dann trotzdem manchmal unter ihnen.
Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Kennen jetzt an 25 eher ein durchschnittliches West-Team oder ein gutes Ost-Team?
Durchschnittliches West-Team.
Und zwar?
Das ist auch etwas, was sich schmutzig anfühlt, zugegebenermaßen. Mhm. Aber es sind die Sporen aus dem heiligen Anton.
Oh.
Weil, Kurzform, der alte Kern ist eigentlich finished. Sind alle über ihren Zenit. Stand jetzt laufen alle einigermaßen großen Verträge, abgesehen von DeJounte Murray, im Sommer 2021 aus.
DeRozan, glaube ich, noch eine Player-Option, oder? Also hat das letzte Jahr bei DeRozan ist eine Player-Option, 2021. Das
genau. Sogar. Wo es jetzt, um ehrlich zu sein, deutlich wahrscheinlicher geworden ist, dass er die Option ziehen wird, glaube ich.
Ja.
Einfach, weil man die finanzielle Lage nicht so richtig einschätzen kann und weil, glaube ich, sein Wert auch einfach massiv gesunken ist. Also, wer ihm jetzt irgendwie einen langfristigen Vertrag anbietet, würde halt das Gehalt massiv reduzieren, schätze ich mal. Und deswegen... Ja. Glaube ich jetzt eher, dass er die nimmt und damit bleiben sie dann eigentlich ein bisschen bei dem Problem, was sie jetzt auch schon hatten über die letzten Jahre. Es fehlt meiner Meinung nach fast komplett an High-Level-Talent und sie sind aber noch zu kompetent, um per Draft da ranzukommen. Also sie haben ja jetzt auch in dieser Saison, sie sind ja dann jetzt sogar noch wieder dabei in der Bubble, auch wenn sie, glaube ich, die Playoffs nicht erreichen werden, aber sie spielen da mit. Solange Popovic da ist, wird sich daran auch nichts ändern, weil sie halt ihm jetzt am Ende keinen Rebuild zumuten wollen, was ich verstehe, aber was ihnen jetzt momentan einfach, ich glaube, man muss das auch so sagen, es hindert sie jetzt momentan. Und das wird erstmal so bleiben. Und dann irgendwann, also ob er jetzt in einem Jahr zurücktritt, in zwei oder sogar nach dieser Geschichte jetzt, man weiß es ja nicht so richtig. Ich tippe auf nach Olympia, also nächstes Stand Jahr. Jetzt Sommer 2021.
Ja.
Dann stehen sie an einem Punkt, wo sie dann zwar finanziellen Spielraum haben werden, aber sonst halt eigentlich auch dann fast nichts haben. Und also von Murray, der hat seine Extension schon bekommen. Die ist auch, wenn er sich positiv entwickelt, teamfreundlich. Bin mir nicht so sicher. Also ich war von dieser Saison jetzt nicht so, also war ein bisschen enttäuscht eigentlich, aber er war auch lange verletzt, deswegen wer weiß. Und dann fehlt es einfach trotzdem an fast allem anderen. Und auch von den anderen jungen Leuten, die sie jetzt so haben, also Lonnie Walker beispielsweise, das sind, glaube ich, schon Spieler, die sich halt ja, schon zu ganz guten Spielern entwickeln werden. Aber ob da auch nur einer dabei ist, der mal ein All-Star wird zum Beispiel, das könnte ich jetzt momentan, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, Tendenz nein. Und ja, dann ist man halt an einem Punkt, wo man jetzt keinen Standortvorteil in irgendeiner Form hat. Also sehr kleiner Markt. Und wo, wenn dann Popovic weg wäre, dann ist diese Strahlkraft Popovic auch weg, die ja zumindest so bei Aldridge, glaube ich, damals den Ausschlag gegeben hat. Mhm. Und ich habe zwar eigentlich sehr großen Respekt vor dem Front Office und der Organisation der Spurs, aber die letzten Jahre hat das Front Office meiner Meinung nach nicht so gut gearbeitet und damit das so ein bisschen verloren. Und deswegen bin ich jetzt, ja, ich sehe die Zukunft der Spurs nicht sehr positiv.
Talent, die Talentfrage ist ja definitiv, geht ja in die ähnliche Richtung wie jetzt, sagen wir, bei den Pistons, nur dass sie eben halt Murray schon haben. Also ich hab sie auch auf 25. Ich bin extrem gespannt, was das Front Office jetzt macht. Also klar, stimme ich dir auch zu, die letzten Jahre hat nicht so gut funktioniert. Da ist halt eben die Frage, also es wirkte ein wenig, als wollte man irgendwie so ein bisschen den Status quo halt so gut es ging halten, beziehungsweise halt einfach noch so eine gewisse Qualität irgendwo ermöglichen. Das war jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob diese Gerüchte stimmen oder ob diese Mutmaßungen stimmen, dass es halt eben darum ging, okay, Popovic ist demnächst irgendwie, also hört demnächst auf und man möchte jetzt nicht ihm sozusagen einen Rebuild zumuten. Kann ich mir gut vorstellen und hat deswegen halt eben so an diesem Kern halt festgehalten. Aber ich irgendwo so mit Blick auf die Vergangenheit, und natürlich muss man sagen, dass ihn damals, also die Duncan-Geschichte, das lief schon relativ gut, ne? Also so.
Ja, da, würde ich auch sagen.
Das, damit kannst du jetzt nicht planen, aber.
Und vorher Robinson-Geschichte lief auch ganz gut.
Die Robinson-Geschichte lief auch ganz gut, aber da waren natürlich schon auch andere Dinge dabei, wie jetzt Parker oder Ginobili oder. Dass ich einfach mal. Ich traue, also. Da bin ich wieder sehr, sehr freimütig und sehr großzügig. Ich traue ihnen das schon zu, dass sie das können.
Das finde ich gut. Das ist sehr, sehr, sehr edel von dir, sehr erhaben.
Aber ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, aber ich bin sehr gespannt, was sie aus diesen Möglichkeiten machen. Eben dadurch, dass sie mit Murray, ja, Saison war jetzt nicht so, wie man sich erhofft hatte, aber lange Verletzungen, ich glaube, da macht sich bei einem selber als Beobachter dann immer schnell irgendwo so eine, ja, auch eine Ungeduld irgendwie breit, also bei mir auch, aber mal abwarten, wie das weitergeht und dann, vielleicht hast du damit zumindest schon mal, also dadurch, dass eben auch der Vertrag jetzt nicht so groß ist, hast du vielleicht schon einen Baustein, jetzt vielleicht nicht deinen kommenden Superstar oder deinen kommenden Star, aber zumindest was du irgendwie, also zumindest ein Spieler, auf den du in Zukunft bauen kannst und der halt ein wichtiger Teil des Teams werden kann. Ja. Und genau, deswegen bin ich sehr gespannt, was sie machen, aber es ist halt, der Weg ist jetzt natürlich relativ weit. Deshalb,
ja. Genau, also ich glaube auch, dass sie halt einfach da jetzt ein bisschen größere Strecke vor sich haben als die meisten anderen Teams da unten. Deswegen, aber es fühlt sich trotzdem komisch an, die Spurs so tief zu ranken, muss ich trotzdem sagen.
Auf jeden Fall.
Weil sie sich das natürlich über die Jahrzehnte schon auch verdient haben, aber
ich glaube, zu tief gerankt zu werden, ne?
Ja, genau. Aber wenn man einfach, also über die letzten Jahre war da einfach, finde ich, echt viel Kurzsichtiges dabei und das ist eigentlich genau das, was ich immer nicht mit ihnen verbunden habe. Aber
genau.
Ja.
Aber wie gesagt, ist halt die Frage, weshalb oder wie das zustande kam.
Ja.
Aber ja. Nee, ich bin sehr gespannt, was passiert. 24 hätte ich die Hawks.
Die Haken. Ah ja. Mhm. Die, siehst du mal, da im Osten unterscheiden wir uns. Die habe ich deutlich höher.
Okay, weil.
Oder was heißt das? Sie sind auf 20 bei mir. Aber es kommt noch ein bisschen was.
Weil, also teilweise ist da noch einfach so ein bisschen Ausschlussverfahren, weil ich die Teams dann teilweise vielleicht auch irgendwie ein bisschen positiver sehe. Bei den Hawks ist es halt. Ich weiß nicht, ob ich mich dann zu sehr auch von dem Narrativ um Trae Young so empty stats guy, also ich werfe ihm das gar nicht aktiv vor, aber vielleicht habe ich mich davon ein bisschen leiten lassen. Ich bin da mal gespannt, in welche Richtung das geht. Also sie haben jetzt ja Collins, haben sie jetzt Capella an die Seite gestellt, haben ihm. Jetzt Dwayne Dedman haben sie ja noch per Trade geholt, ist jetzt halt, trotzdem war irgendwie oft so der Gedanke, ob Collins nicht besser wäre auf der nominellen 5, also natürlich kein traditioneller Center, aber auf der nominellen 5, ist jetzt, gleichzeitig kannst du nachdem man die harten Capella-Dynamik sich angeschaut hat, kann man irgendwie verstehen, dass da man sich überlegt, ob es auch eine Young-Capella-Dynamik geben kann, aber ja. Ich bin halt gespannt, ob dieses Team so wirklich funktioniert und ich weiß halt nicht, ob Trae Young Ja, ich bin halt gespannt zu sehen, was Trae Young wirklich, welche Art Spieler er halt, was den Impact angeht, sein kann. Also individuell saumäßig gut, auch irgendwie cool anzuschauen, auch irgendwie ein Gefühl fürs Spiel, aber wie gut kann er das irgendwie auf, also auch wenn man jetzt so, ja, keine Ahnung, also wenn man so dieses Körperliche, das Physische so ein bisschen anschaut, wie gut kann er das übertragen? Und irgendwo, vielleicht war ich auch einfach ein bisschen enttäuscht, dass die Hawks nicht wirklich einen Sprung, nicht den Sprung gemacht haben, bei dem, von dem ich jetzt irgendwie gehofft hatte oder von den ich auch so ein bisschen erwartet hatte und bin deshalb eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen skeptisch jetzt. Aber ich meine, keine Ahnung, es ist halt so Growing Pains gibt es ja immer wieder. Also vielleicht ist es auch eher eine Delle und es geht dann nächste Saison umso steiler nach oben. Also es kann ja auch sein. Aber irgendwo, ja, ich habe mir irgendwie andere Teams angeschaut. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Wizards nur ganz kurz vorgreifen, käme jetzt bei mir davor, da habe ich halt irgendwie, da ist es dann auch wieder irrational. Da denke ich mir, okay, Wall ist eigentlich schon ganz geil. War jetzt zwar 2 Jahre raus, aber hat ja noch Talent, ne? Und Beal auch. Also so, ja.
Ja.
Also ist natürlich irrational, aber ich habe es dann irgendwie, so war der Gedanke jetzt bei mir, dass die beiden haben es mir schon mal gezeigt, auch wenn schon lange nicht mehr und so, ja.
Ja, finde ich auch
Deswegen.
vollkommen legitim. Also, das ich habe auch ein bisschen mit mir gerungen und finde eigentlich, dass die Hawks bei mir wahrscheinlich ein bisschen zu hoch sind, aber also was für sie spricht oder beziehungsweise was so diese enttäuschende Saison ein kleines bisschen relativiert, ist, glaube ich. Sie haben, und das habe ich selber total unterschätzt. Ich dachte auch, dass die Hawks einen Sprung machen und vielleicht sogar um die Playoffs mitspielen. Das ist offensichtlich nicht passiert. Was ich da ein bisschen unterschätzt hatte, war, dass sie einfach auf dem Flügel so
Ja.
ziemlich all ihre Veteranenkompetenz eigentlich verloren haben und das auch nicht ersetzt haben, sondern halt durch junge Spieler, so ein Cam Reddish, die Andre Hunter, die halt dann da reinkommen und also gerade Hunter fand ich ganz okay, aber das sind halt einfach Leute, die jetzt
Das
noch
stimmt,
nicht
ja.
wirklich dazu beitragen, dass so ein Team dann was gewinnt. Und Collins hat die ersten, ich glaube, 25 Spiele der Saison, oder nicht die ersten, aber er hat 25 Spiele früh
Ja,
in der
genau, stimmt
Saison
schon, ja.
wegen so einer Dopinggeschichte verpasst und das spielt da rein. Und also ich glaube, Capella gibt ihnen da dann vielleicht so eine gewisse Glaubwürdigkeit, auch im Zusammenspiel mit Young, also diese Pick-and-Roll-Komponente sehe ich auch. Bei Collins ist ja jetzt eh die Frage, was mit ihm passiert, weil er eigentlich ganz gerne einen Max-Deal haben will oder irgendwas in der Richtung. Momentan weiß ich nicht, also ich halte von ihm individuell echt viel, aber ich bin mir nicht sicher, ob man ihm so viel Geld jetzt geben sollte. Eher nicht eigentlich. Und von daher, das ist so, auch so ein bisschen offene Personalie, aber der Grund eigentlich oder die beiden Gründe ist erstmal, also warum ich sie so ein bisschen höher einschätze als du. Erstmal, Atlanta ist mit in der besten finanziellen Situation in der Liga, also hat mit die meiste Flexibilität über die nächsten Jahre. Nicht unwichtig. Und ja, ich sehe Trae Young, glaube ich, das ist zumindest so ein offensives Centerpiece, was
Ja.
vielen Teams da unten so ein bisschen abgeht. Also, das mit den Empty Calories, die Befürchtung habe ich zwar auch bei ihm immer ein bisschen, aber gleichzeitig, wenn ich ihn spielen sehe, habe ich jetzt nicht das Gefühl, das ist einer, der nur
Das ist ein
auf die
Punkt.
eigenen Nummern schaut, sondern der hat
Ja.
schon ein Gefühl fürs Spiel, finde ich. Der weiß auch, wie er seine Mitspieler irgendwie ganz gut
Kannst auch ein bisschen
einbezieht und es,
diktieren, offen so den
genau.
Rhythmus offensiv, ja.
Und es waren halt leider überwiegend wirklich nicht besonders gute Mitspieler bisher. Und das heißt nicht, dass er alles perfekt macht. Er ist wahrscheinlich der schlechteste Verteidiger der Liga. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen, auch bei der Zukunft dieses Teams. Deswegen sehe ich ihn jetzt auch nicht als den nächsten Super-Duper-Megastar, aber schon als jemand, um den man eine Offense aufziehen kann. Und wenn man ihn, glaube ich, dann clever ergänzt mit anderen Spielern, dann kann das, glaube ich, schon auch wirklich eine prägende Figur sein. Und da sehe ich ihn vielleicht dann noch ein bisschen positiver als du. Aber ich höre alle Zweifel und will das auch nicht. Also bin mir auch nicht so ganz sicher, fühle mich nicht komplett wohl, aber ich glaube halt, dass diese Ausgangslage nicht ganz schlecht ist, die Hawks da haben.
Also ich sehe ihn auch gar nicht so negativ. Ich bin einfach so, also wir hatten noch mal letzte Saison haben wir uns auch immer einzelne Spiele angeschaut und habe ich mir oder einzelne Team, weiß gar nicht,
Teams.
Teams und ich hatte die Hawks und es hat mir schon, also wie gesagt, genau diese Art und Weise, wie er eine Offense orchestriert, wie er das Tempo diktiert, wie er da irgendwie auch gezielt schaut, wer wie seinen Wurf bekommt. Hat mir extrem gut gefallen. Also da, wie gesagt, ich würde ihn auch nicht. Dieses Empty Calories hört man immer wieder, aber wäre da eh vorsichtig. Also gerade wenn, wie du sagst, wenn einfach die Spieler um ihn rum nicht so perfekt passen, auch teilweise vielleicht nicht so gut sind und er selber halt auch noch relativ jung ist. Also ich meine, zweites Jahr jetzt, ne? Also
Ja.
da da kann auch viel passieren. Also es ist halt, ja, Hawks irgendwo, wie gesagt, es ist, finde ich, wo hättest du ihn eingeordnet gehabt?
Ich habe sie tatsächlich auf 20. Also okay. da kommen noch zwei Teams dazwischen. Die Magic habe ich ja schon erwähnt, die sind bei mir an 22.
Ja.
Aber an, also du hattest sie an 24, Jordan? Hast du gesagt, ne?
Ja.
Ja, da sind bei mir die Kings.
Mhm.
Obwohl ich da eigentlich auch, also das ist wieder auch so ein bisschen dieses Ost-West-Thema, weil
ja.
Wenn sie im Osten wären, würde ich sie deutlich höher einschätzen, glaube ich. Aber hier ist es so, sie haben gute junge Spieler. Das ist schon mal sehr gut. Also ja. Im Zweifel ist das aber etwas, was man haben möchte. Das Problem ist so ein bisschen, sie haben eigentlich ein bisschen zu viele davon und sie haben die Not, viele alle davon zu bezahlen. Also vor allem einige jetzt sehr, sehr bald. Also mit
ja, jetzt, oder? Bogdanovic.
Bogdanovic jetzt. Fox ist jetzt schon eligible für eine vorzeitige Verlängerung. Sie zahlen jetzt schon einige Gehälter. Ich meine, das Gute ist, dass der einzige Deal, der nicht so richtig gut ist, momentan ist der von Harrison Barnes, aber der wird ja über die nächsten Jahre ein bisschen entspannter, weil er halt frontloaded ist. Das ist schon mal ganz gut. Aber die Kings sind halt auch ein Team, was traditionell immer die Spieler ein bisschen überbezahlen muss, damit sie bleiben. Das hieße dann bei Bogdanovic und Fox, also vor allem bei Fox schon mal auf jeden Fall, ja, Max-Deal. Bei Bogdanovic mal gucken. Hield hat seinen Vertrag schon bekommen. Der kam jetzt von der Bank zuletzt. Hat zwar geil gespielt von der Bank, hat sich aber auch immer wieder öffentlich mit Luke Walton irgendwie angelegt, wo jetzt dann auch die Frage ist, wie gut wird das geleitet? Und also mein Problem ist so ein bisschen, ich finde halt ganz viele von den Spielern individuell total interessant. Auch so zum Beispiel in Bagley, der war jetzt lange verletzt, ist aber auch, glaube ich, ein Spieler, der durchaus da eine gute Rolle spielen kann. Ich weiß noch nicht so ganz, wie es zusammenpasst und ob sie die Kompetenz haben, das überhaupt zusammenzufügen. Also sowohl, Vlade ist ein Punkt, Front Office, Vertrauen, schwierig. Und ich fand, dass Walton in dieser Saison, also unter Walton hat sich das Team halt spielerisch eher ein bisschen zurückentwickelt, als es im Vergleich zur Saison davor unter Jaeger, fand ich. Sie waren auch eins der merkwürdigsten Teams dieses Jahr, halt immer wieder mit so Auf und Abs und deswegen.
Ja, hatten Runs in beide Richtungen, ne?
Genau, und ich habe da einfach so ein bisschen die Befürchtung, dass sie dann schon sehr bald auf einem Kader sitzen, der total teuer ist, der aber auch nicht so richtig wirklich nach oben wächst, sondern ja, irgendwo im Mittelmaß im Westen stecken bleibt.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Also sie kommen jetzt bei mir nicht wesentlich weiter oben. Ich habe sie an 21. Einfach, weil wir ihnen vor der Saison schon wesentlich mehr zugetraut haben und die Bagley-Verletzung hat ihnen jetzt ja natürlich nicht gerade reingespielt. Fox war, glaube ich, auch zwischendrin mal raus und dann eben neuer Coach und auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, dass da Startschwierigkeiten, Anpassungsschwierigkeiten gibt und dass man da einfach so ein bisschen, dass sich das alles irgendwie noch ein bisschen einspielen muss. Also der Punkt natürlich mit nach und nach bezahlen, also stimmt natürlich auf jeden Fall. Also jetzt Bogdanovic, dann Fox, Bagley ist dann glaube ich auch 21, 22 eligible für die Rookie die Extension. Und ja, da wird es dann irgendwann natürlich teuer, aber irgendwo ein gewisses Potenzial ist in dem Team schon vorhanden. Also gerade auch ein junges Potenzial, bei dem halt auch einfach, also junge Spieler, bei denen halt auch einfach mal ein spontaner Sprung drin ist sozusagen, so von einem Jahr aufs andere. Und ich meine, Fox, ja, hat man sich vielleicht auch vor letzter Saison, beziehungsweise vor dieser Saison, bisschen durch die Aussagen nach dem Pre-WM-Camp irgendwie so ein bisschen blenden lassen, wie gut er da aufgetreten sei und so, hat ihn vielleicht dann auch ein bisschen besser eingeschätzt. Also, aber wie du sagst, ich meine, es ist immer wieder aufgeblitzt und es ist immer wieder so phasenweise gewesen und gerade für so ein junges Team sind aber natürlich auch so immer so diese Verletzungsphasen so von einzelnen Eckpfeilern, was ja eigentlich gerade Bagley und Fox und so sein sollen, schwierig. Und dann eben diese Gemengenlage rund um Hield und Bogdanovic, vielleicht ist es dann auch ein bisschen Addition durch Subtraktion, dass vielleicht dann einer geht, keine Ahnung.
Ja.
Dass du damit irgendwie eine entspanntere Dynamik hast oder das Team ein bisschen gezielter aufstellen kannst oder deine Lineups ein bisschen gezielter steuern kannst, weil du nicht permanent gucken musst, dass jeder zufrieden ist. Aber ich glaube, also ich habe bei den Kings, denke ich halt so, okay, sie können das irgendwo, da es ist relativ, ich finde relativ viel Talent vorhanden, Potenzial vorhanden und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie noch zusammenkriegen. Also ich meine, so viel besser als du habe ich sie auch nicht an 21. Ich habe an 23 habe ich die Wizards tatsächlich.
Die habe ich auch an 23. Siehst du mal, sind wir endlich wieder in der Reihe. Jetzt können wir uns wieder vertragen. Ist doch schön.
Genau. Perfekt. Nachdem Michael Jordan da mal gespielt hat, habe ich gedacht, sind sie die perfekte 23. Und
Ja, die Bulls sind bei mir auch nicht so weit davon entfernt, aber
wow, die sind bei mir die Kur also gut, ich
an
meine,
eins.
so ein bisschen durch die Brille musste ich ja was machen, also
Ja, natürlich.
das ging jetzt nicht anders. Nee, aber ja, Wizards, ich hab's ja vorher schon kurz gesagt, ich habe irgendwo der Talentfaktor spielt bei dir eine Rolle, also sie sind zwar etwas älter und etwas häufiger verletzt gewesen in letzter Zeit, zumindest ein Teil,
Etwas gebrechlicher, ja.
aber und man weiß natürlich nicht, wie John Wall zurückkommt. Ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen von so einem von so einem Protestmarsch, bei dem er mit Beal dabei war. Sah recht fit aus. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich
Was,
gewesen in letzter
wie,
Zeit.
wie? Erklär mir mal bitte, wie, inwiefern sah er da fit aus?
Er hatte nur eine Speedo an. Da hat man es gesehen. Nein, Quatsch.
Okay.
Nein, er weiß ich nicht. Sieht man doch manchmal. Vielleicht habe ich mir auch gedacht, vielleicht wollte ich auch sehen, dass ich mir denke, hey, John Wall, da geht noch was. Nee, aber ich glaube halt ein Team, also man weiß natürlich nicht, was passiert. Ich meine, der John Wall-Vertrag, der läuft noch ein bisschen.
Ja.
Haben wir ja oft genug gesprochen. Der wird wahrscheinlich auch so schnell nicht gehen. Aber wenn die beiden wieder zusammenfinden, ja, ist da irgendwie natürlich, ist es schon rein vom Talent her ein relativ solider Backcourt. Und dann drumherum ist natürlich die Frage, wie Hachimura da reinpasst. Eher aus der Midrange, aber ja, die beiden, wenn es irgendwie wieder funktioniert. Also Beal allein, ich meine, du hast ja gesagt, ein guter Spieler reicht im Osten. Beal
Ja,
allein
reicht
hat,
zumindest
aber
für
was
eine
heißt Beal
gewisse
allein ist
Gruppe.
natürlich übertrieben, also da sind natürlich diverse außenrum. Aber also Beal als alleiniger Star sozusagen hat es geschafft, dass sie jetzt die Ehre haben, im Yachtclub zu übernachten. Und
Ja.
von daher, ja, mit Wall und Beal sehe ich sie irgendwie ein bisschen, also auch also aufgrund der Erfahrung halt dann einfach so ein bisschen vor den jüngeren Teams noch. Keine Ahnung,
Ja.
kann aber natürlich auch sein, dass Wall wirklich halt körperlich oder nicht mehr diese Athletik hat, die ja für sein Spiel schon wichtig war. Vielleicht hat er
Ja.
auch auf einmal einen Dreier und ist immer noch relativ schnell. Kann auch sein.
Ja, vielleicht. Also, das ist halt wirklich der Punkt. Deswegen ist auch Washington, finde ich, sehr schwer einzuschätzen.
Ja,
Wenn
auf jeden Fall.
Wall ein guter Spieler ist, dann machen sie schnell einen Satz, weil dann sind sie eigentlich ein safes Playoff-Team mit dem, was sie haben. Und wenn er halt, ja, nicht gut ist, was man ein bisschen befürchten muss, halt bei so einer schweren Verletzung und so einer langen Pause oder ganz lange braucht, um in den Rhythmus zu kommen, was auch immer, dann, ja, dann ist es halt einfach eine ziemlich triste Lage und dann gibt es auch ganz schnell wieder das Thema Beal Trade. Also auch, egal wie oft Washington und alle Beteiligten inklusive Beal versuchen, das zu begraben, es wird halt dann immer wieder aufkommen, weil dann sind sie einfach sportlich in einer Lage, in der es nicht wirklich nach oben geht und sie haben keine Trade Assets und haben halt diesen Vertrag, der auch ihren Spielraum wegnimmt. Also, wenn wir Wall quasi als Sunk Cost ansehen, dann wäre Washington wahrscheinlich sogar noch tiefer zu ranken in Wirklichkeit. Aber mal schauen. Also ich finde, also was ganz positiv stimmt, ist, dass das Front Office jetzt um Tommy Shepard irgendwie zumindest schon mal ein, zwei Sachen ganz gut gemacht hat. Also beispielsweise, sie haben Bertans eigentlich für nichts bekommen. Den müssen sie jetzt auch bezahlen. Auch noch ein wichtiger Faktor. Der wird ja jetzt Free Agent und den denke ich schon, dass den einige Teams haben wollen, aber sie haben sich auch noch in diesen, in den Davis Trade ja reingemogelt, um halt Wagner und Bonga abzugreifen, was auch schon
Ja, stimmt, ja.
irgendwie davon zeugt, dass sie da aufmerksam sind und halt schauen, was man halt auch so vielleicht an den Margins verändern kann, um so eine gewisse Tiefe auch im Team zu erzeugen. So, das sind schon Sachen, die mich eigentlich ganz positiv stimmen. Und gleichzeitig ist es trotzdem halt so, wir wissen es eigentlich nicht, bevor wir nicht eine Ahnung haben, wie es mit Wall ausschaut. Und ich
Genau.
bin nicht der größte Fan von Scott Brooks, aber wie auch immer. Das ist wahrscheinlich, also das Wichtigste ist Wall und sonst erstmal nichts.
Ja, damit steht es und fällt es im Endeffekt. Es ist halt schwer, wie du sagst, es ist schwer einzuschätzen, aber es ist halt irgendwie, man, also wie gesagt, ich möchte noch irgendwie noch nicht abschreiben, trotz der
Ich auch nicht, ich
jetzt
mag
neuen
Hans
Leute.
Mauer.
Ja, der Mauers Hans kann uns theoretisch schon auch Freude bereiten, hat er ja auch schon viel. Dann 22. Ich habe gesagt, Wolves haben wir ja schon bei dir.
Ja, bei mir sind es die magischen.
Ah, die magischen.
Haben wir eigentlich auch schon.
Haben wir auch schon. Dann können wir zur 21 wären bei mir die Kings, habe ich gesagt, bei dir?
Das wird jetzt nicht leicht für dich.
Die Celtics oder was?
Ja,
Kommst du
genau.
da drauf?
Die Lage ist nämlich einfach scheiße, das muss man schon
Ja.
sagen. Nee, da sind gewisse Buletten.
Die Buletten. Ja,
Aus
dann
einer
mal schnell
windigen
warum?
Stadt im mittleren Westen.
Ja, sag wieso?
Okay. Ich sag mal, wie es meine Stichpunkte, ich lese sie einfach mal vor.
Ja.
Es gibt Talent im Kader und keinen einzigen richtigen Scheißvertrag. Stichpunkt 1. Stichpunkt 2, es gibt ein Top neues Front Office. Stichpunkt 3, gibt es bald auch einen neuen Coach? Fragezeichen. Stichpunkt 4, die Lage ist alles andere als hoffnungslos. Die Bulls vergeigen sie wahrscheinlich trotzdem.
Hallo.
Das ist meine Argumentation hinsichtlich der Bulls.
Aber wie kommst du auf den letzten, wie kommst du auf den letzten Punkt?
Ich weiß auch nicht. Ist nur so ein Gefühl.
Ich meine, es hat sich ja so viel getan. Es gibt Hoffnung. Wir sind alle, es ist, ne?
Ja. Finde ich auch okay, dass es Hoffnung gibt. Finde ich berechtigt, weil, wie gesagt, die Lage ist an sich, sie ist jetzt nicht total überragend, aber sie ist auch nicht schlecht. Also man hat ein paar Spieler, die ein gewisses Talent haben, wie gut sie zusammenpassen, mal schauen, wie gut sie sich entwickeln, mal schauen, aber es sind auf jeden Fall Leute da, die zumindest irgendwie eine gewisse Qualität einbringen und die finanzielle Lage ist okay. Also bei Otto Porter kann man jetzt auch wieder davon ausgehen, dass der seine Option sicherlich zieht und trotzdem hat man eigentlich auch einen gewissen Spielraum, also spätestens ab Sommer 21. Man hat einen guten Markt, ne, auch immer gut.
So ist das.
Es gibt jetzt den Arturas, der vielleicht es schafft, den unfassbar modrigen Geruch im Front Office so ein kleines bisschen rauszulassen. Das wäre,
der muss schon lange lüften auf jeden Fall. Aber
der muss lange lüften. Also auch in der windigen Stadt wird es dauern, bis dieser Muff abgezogen ist.
Ordentlich Durchzug.
Genau.
Die Voraussetzungen sind gut, aber es wird Zeit in Anspruch nehmen.
Ja. Und das Problem ist halt immer noch, es sind die Bulls. Und deswegen, ich weiß es nicht. Also bei einem anderen Team würde ich vielleicht eher denken, ja, aus dem Finisher wird ein richtig guter Spieler. So, bei den Bulls habe ich ein bisschen Angst, aus dem Finisher wird ein Underachiever, der irgendwie gewisse Sachen gut kann, der aber nie das alles so richtig zusammenbringt. Ja. So sein Skillpaket. Die Angst habe ich bei ihm ein bisschen. Coby White, Zach LaVine, der Fit. Mal gucken, ne?
Also man muss sehen. Ja, das ist den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall.
Scoring ist da gegeben und man muss halt gucken, was da sonst noch so gegeben ist. Und also ja, ich meine, letztendlich müssen sie erstmal klären, welcher Trainer da das Sagen haben soll, ob das wirklich, ob das Boylan bleibt, ob das jemand anders wird. Also mich verwirrt das ehrlich gesagt, dass das auch immer noch nicht entschieden ist, anscheinend. Egal wie viel man dazu liest. Irgendwie hätte ich gedacht, mittlerweile könnte man da schon mal das zumindest irgendwie intern kommunizieren, ich weiß auch nicht, aber das irritiert mich so ein bisschen. Und ja, also wie gesagt, das Problem ist einfach wirklich so ein bisschen dieser Bulls-Mief. Die müssen mich erstmal davon überzeugen, dass sie es besser machen können, bevor ich es glaube.
Also ich meine, positiv ist halt, wie du sagst, sie haben das Fenster wirklich weit aufgerissen, indem sie halt wirklich mal das Front Office komplett überholt haben. Also das ist für mich so der, und das ist halt für mich der große Hoffnungsfaktor einfach, dass es mal wirklich ist was...
noch da. Paxton ist ja noch da, der kann ja immer noch jeden Tag in das Büro rein und da reintrüffeln, damit das weiter stinkt.
Das stimmt. Das heißt, sie haben eins weit aufgerissen und eins auf Kipp.
Ja, sozusagen.
So ein halber Durchzug.
Der geht jetzt zum Rauchen vor die Tür, meinst du? Ja,
genau. Nein, aber also, dass sie es getan haben, dass sie einen neuen Chef installiert haben, dass sie auch mit Mark Eversley neuen GM installiert haben, dass sie auch die beiden Typen halt auch an sich, also die Vita der beiden, gefällt mir auch sehr gut. Also auch Eversley als jemand, der in der Liga gut vernetzt ist, der auch, ich meine, das war ja auch mal so ein Problem, dass eigentlich, was ich gelesen habe, dass keiner so richtig Bock hatte, mit dem Bulls zu verhandeln, oder dass man die auch innerhalb der Liga irgendwie sehr, sehr skeptisch gesehen hat. Da Eversley ist da, glaube ich, relativ angesehen, was ich gelesen habe. Von daher ist es, das macht mir sehr, sehr viel Hoffnung. Wie du sagst, es gibt Talent, der Fit ist definitiv fragwürdig, also gerade bei White und LaVine, vielleicht wird aber White auch tendenziell eher dein Sixth Man, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Lauri, Saison war ein kleiner Dämpfer.
Ein Lütter, minimal. Wie wir im Norden sagen, ein ganz Lütter.
Ein ganz Lütter, genau. Wendell Carter hat der Saison immer wieder gezeigt, dass er so mit den richtigen Spielern, mit ein bisschen mehr Zeit rum, glaube ich, schon defensiv eine Art Anker sein kann. Oder sehr, sehr guter Verteidiger werden kann, auf jeden Fall mindestens. Und dann ist halt die Frage, ja, die Coaching-Frage ist halt entscheidend irgendwo. Also wenn du, es deutet schon viel darauf hin, dass ein neuer Coach kommt, aber keine Ahnung, wie, das ist jetzt, das weckt jetzt bei mir auch ein bisschen Skepsis. Ich kenne es aber hintenrum, also die Internas natürlich nicht. Und dann ich vertraue jetzt einfach mal Arturas, dass er das schon macht. Zu den Kandidaten, hier Ime Udoka ist ja anscheinend großer Kandidat, der Sixers Assistant, der ist ja auch bei Knicks im Gespräch, habe ich gehört.
Ja, spricht da auch vor.
Ja, genau, dann Adrian Griffin habe ich noch gehört, momentan Assistant bei den Raptors. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn er viel von Nick Nurse gelernt hätte, dann darf er gern kommen.
Er war ja, glaube ich, auch vorher im Staff von Rick Carlisle bei den Mavs, ja, oder? Dann
genau.
Hat er tatsächlich nicht die schlechteste, die schlechtesten Einblicke gewonnen.
Genau, genau. Und was halt bei beiden ist, sie gelten beide so als Players-Coaches. Wäre jetzt nach der Erfahrung jetzt vielleicht nicht ganz unwesentlich.
Und eben auch. Wieso Boylan ist doch auch ein Players-Coach.
Ja, absolut, absolut. Und halt auch mit Blick darauf, dass du eventuell dann, du hast ja schon gesagt, der Markt ist jetzt nicht so uninteressant, dass du und eventuell dann irgendwann auch wieder Free Agents bekommen wirst und gute Free Agents bekommen wirst. Ja, finde ich den Ansatz nicht schlecht. Ich finde den kompletten Ansatz nicht schlecht. Deswegen, und ich habe natürlich, also die Hoffnung, ne, brauchst du ja auch irgendwo. Deswegen habe ich sie an 17 gerankt tatsächlich. Ah, ja. Weil ich bei Lauri auch denke, dass bei Lauri noch mehr drin ist, weil ich bei Carter denke, dass da noch mehr drin ist. Muss natürlich mit den Verletzungen gucken. Levine hat mich bei allen Negativen, bei allen Schwächen, die er im Spiel hat, aber so mit diesem ganzen Scheiß außenrum, eigentlich hat er mich eher positiv überrascht diese Saison. Und wenn da jemand mal da ist, ich habe es schon so oft gesagt, der eine Struktur außenrum spielerisch vorgibt, wenn da in der kompletten Franchise eine andere Struktur vorherrscht, wenn er auch das Ding nicht mehr oder weniger allein tragen muss oder auch das Gefühl hat, allein tragen zu müssen, glaube ich schon, dass man für ihn eine gute Rolle finden kann. Und nachdem die Bulls ja auch den Top-Pick bekommen werden im nächsten Draft, weil ist so.
Ja. Und Anthony Davis nicht zu vergessen.
Ja? Und Anthony Davis,
der nach Hause kommt.
Eben, kommt er im Sommer.
Ja.
Nein, aber ich bin irgendwie, wie gesagt, ist natürlich auch, ist auch eine ein reiner Hoffnungspick auf 17. Also jeder normale Mensch hätte sie auf jeden Fall tiefer gelistet, aber ein bisschen Späßchen müssen wir haben bei der Sache, ne?
Ja, ne, normal ist auch ein sehr relativer Begriff.
Ja, das stimmt. Kommen wir damit zu meiner richtigen 20. 20 sind wir, ne?
Ja.
Genau. Habe ich die Sonnen?
Ja, die sind bei mir an 19, also nicht ganz so weit davon entfernt.
Ja, weil, ja, es ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig weit oben, also haben wir auch, die Aiden-Entwicklung war also auch gebremst durch, auch Doping war es, ne, die Pause?
Ja.
Auch 25 Spiele pausiert, dann aber immer mal wieder gezeigt, dass es defensiv sich zumindest langsam verbessert. Was man da sehen will von dem jungen Big, auch wenn es, wie es ja oft hieß, zu Beginn sehr, sehr viel Verbesserungsspielraum.
Ja, er hat recht weit unten angefangen.
Ja, genau. Also, aber ja, ich meine, bei aller Kritik auch an Booker, er ist halt einfach schon er kann halt schon ziemlich viel. Und damit hast du auch schon mal diverse Möglichkeiten. Und ich fand die Suns in dem Monat, in dem ich sie mir angeschaut habe, haben sie mir sehr gut gefallen, natürlich mit irgendwie Ausnahmen, natürlich ist es kein wahnsinnig konstantes Team, aber es gibt schon, allein mit Booker, finde ich, hast du schon eine Basis, es wird halt jetzt Zeit, dass man das gut außenrum aufstellt. Rubio war eine gute Idee, bei allem, was da war, finde ich.
Ja.
Und da, du hast mit Cam Johnson, hast du zwar relativ hoch gepickt, aber du hast einen Shooter. Ich glaube schon, dass da bei den Suns Möglichkeiten sind ja, sich nach oben zu entwickeln. Es ist halt die Frage, wie die Entscheidungen von oben funktionieren werden, was ja bei den Suns auch mal ein Thema war die letzten Jahre.
Ja, genau. Das ist halt letztendlich das, woran es dann hängen wird. Also, weil sie jetzt auch gerade wieder einige Entscheidungen haben, die halt anstehen. Baines ist Unrestricted Free Agent. Der war in dieser Saison, als er gesund war, ein sehr wichtiger Faktor dafür, dass sie halt endlich mal wieder so ein bisschen Kompetenz reinbekommen haben. Gerade defensiv, aber auch auf einmal als bester Schütze der NBA, auch nicht ganz unwichtig.
Ja.
Da muss man mal halt schauen, was man macht, weil letztendlich, wenn du Ayton hast, dann kannst du jetzt ja nicht wahnsinnig viel Geld in seinen Backup investieren, vermutlich, oder wirst du wahrscheinlich nicht machen. Dann Dario Saric, Restricted Free Agent. Und bin ich auch nicht so ganz sicher, was sie da machen werden. Und dann ist es halt einfach auch direkt schon wieder so, dass du auf den großen Positionen ist dann nicht so viel safe, abgesehen von Ayton.
Ja.
Und sie haben aber schon, glaube ich, da Möglichkeiten, da drumherum jetzt endlich mal was aufzubauen, weil der Vorteil gegenüber den letzten Jahren ist zumindest, dass sie schon mal so Leute wie Rubio, Booker, auch Kelly Oubre, der auch kommende Saison noch fix unter Vertrag steht, das ist schon mal sowas,
ja,
das passt ganz gut zusammen, die spielen auch okay zusammen und so, und Das ist so ein Fundament, auf dem man aufbauen kann. Und das ist, glaube ich, was, was sie einfach über die letzten Jahre eigentlich nie so richtig hatten. Und es wäre jetzt dann einfach mal an der Zeit, dass sie wirklich das alles zusammenkriegen. Und da ist es auch so ähnlich wie bei den Bulls, dass man so ein bisschen sagen muss, okay, der Suns Myth ist aber immer noch da und
Ja.
zeigt es mir erstmal über eine ganze Saison. Aber ich habe halt auch einfach eine recht hohe Meinung von Devin Booker und deswegen habe ich da die Hoffnung, dass sie die Kurve jetzt endlich kriegen. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel Monty Williams da jetzt als Coach nicht die schlechteste Wahl war, weil er da einfach so ein bisschen Seriosität einfach mal reinbringt und das haben sie gebraucht. Und ein Lottery-Pick gibt es jetzt sowieso wieder. Cap-Space, einen gewissen Handlungsspielraum gibt es zumindest, wenn wir von den ursprünglichen Cap-Space, Salary-Cap-Projektionen ausgehen, hätten sie das auch. Und dann gibt es eigentlich einen ziemlich direkten Weg, wie sie nächstes Jahr schon ein kompetentes Team vielleicht auch ein bisschen mehr sein könnten. Also ja, kompetent waren sie ja dieses Jahr eigentlich schon mehr oder weniger, aber
Eben.
dass sie da halt positiv drauf aufbauen können und vielleicht dann wirklich endlich mal auch mal wieder die Playoffs angreifen können.
Ja, ich meine, sie sind auch im Yachtclub.
Sie sind auch im Yacht. Ja, stimmt ja. Das vergessen. Das ist eigentlich total
Also.
albern, dass die da mit drin sind. Aber sie sind mit drin und
Ja.
haben wahrscheinlich eine Chance von 2%, es in die Playoffs
Immerhin.
zu schaffen. Aber das ist mehr, als sie in den letzten Jahren hatten. Deswegen
So ist es.
wollen wir das mal nicht zu kleinreden.
So ist es, genau. Nee, also von daher, ja, ich bin, also ich denke schon, dass da die Aussichten auf jeden Fall rosiger sind, als sie in den letzten Jahren irgendwie waren. Und komme damit zu meinem 19. Pick, der mir irgendwie, ist auch so ein bisschen, also ich muss dazu gestehen, die Teams, die jetzt kommen, die beiden bei mir, hätten wahrscheinlich in Anführungszeichen normale Beobachter der Eastern Conference vor den Bulls. Ich nicht.
Bin gespannt.
Deshalb kommen jetzt die Pacers bei mir.
Pacers habe ich auch ziemlich tief, aber nicht ganz so tief.
Nicht ganz so tief.
Aber
Und es
wen
ist
denn
halt, ich
noch?
meine.
Meine Güte, da kommt ja noch ein Ost-Team, was du auch hinter die packst. Da habe ich jetzt ein bisschen Sorge vor. Egal, das werden wir gleich sehen. Sprechen wir über die Pacers.
Okay. Ja. Die Pacers an 19. Und zwar ein Punkt ist Victor Oladipo.
Ja.
Kam zurück. Schwere Verletzung. Musste dann natürlich jetzt aussetzen, hat selber auch jetzt gesagt, er muss jetzt natürlich auch aufpassen, jetzt in dieser Bubble so komprimiert, so viele Spiele, wie macht er das jetzt?
Glaube ich auch noch
Nach so
nicht
einer, wir
safe,
wissen
ob
immer
er
noch nicht
wirklich
genau.
mitmacht, oder? Das glaube ich doch auch noch gar
Oder
nicht
weiß
sicher,
ja auch
ob
nicht
er
mal, was.
mitmacht, dachte ich.
Ja, genau, oder so, genau, war es sogar so, dass er sich nicht mal sicher ist, ob er wirklich mitmacht. Dann hätte er mehr oder weniger 2 Saisons verpasst im Endeffekt. Und ja, nicht dass man sich das wünscht. Also ich hoffe, dass Victor Oladipo so nah wie möglich an das alte Niveau herankommt. Aber es ist natürlich jetzt schon die Frage. Dazu sind nur noch nächste Saison unter Vertrag. Die Pacers sind immer so ein bisschen, also sie fliegen immer komplett unterm Radar, auch irgendwie unter meinem Radar. Sind irgendwie auch Overachiever auf jeden Fall irgendwo. Also man traut ihnen immer weniger zu, als sie dann am Ende liefern. Deswegen werden sie definitiv auch in 3 Jahren besser dastehen, als ich es jetzt gedacht habe. Aber es ist halt. Es ist einerseits die Oladipo-Frage, Brogdon ist noch ein bisschen länger unter Vertrag, aber die Turner-Sabonis-Frage ist halt auch noch nicht so richtig geklärt. Also vertraglich ist es so halb geklärt, aber sollen wirklich beide bleiben oder will man traden?
Ja, sie sind beide tradebar mit den Verträgen, die sie haben, ne? Also, und das ist, also die Entscheidung glaube ich eigentlich auch, dass sie eher vertagt wurde, als dass sie schon getroffen wurde, wie das da jetzt genau ist. Und also, ja.
Und damit, also ich meine, ich verstehe das schon aus Ihrer Sicht zu sagen, okay, wir haben jetzt die beiden Spieler, die von denen jeder für sich ein sehr, sehr gutes Skillset irgendwie mitbringt oder auch ein wertvolles Skillset mitbringt. Und eben auch Indiana ist jetzt auch nicht unbedingt der Ort, bei dem du nur kurz winken musst und dann kommen die Leute. Und deshalb erstmal zu sagen, wie du sagst, also den Vertrag zu verlängern und dann zu schauen, ist natürlich irgendwie undankbar die ganze Zeit, aber es ist halt dieses dämliche Geschäft der NBA, wie es halt einfach läuft. Aber ja, es ist halt, ich bin mir da einfach noch nicht so sicher, wie das aussehen soll in Zukunft. Also einfach, wir sind da irgendwie noch so ein bisschen zu viele Fragezeichen. Also Brockton ist vielleicht eine Konstante, aber auch immer wieder verletzt und ja.
Ja, also sie haben vor allem auch einfach nicht so wahnsinnig viel Spielraum, besser zu werden, sondern sie müssen eigentlich hoffen, dass sie
Ja.
mal mit den Leuten, die sie haben, dann irgendwann mal komplett gesund sind und dass sich dann alle noch mal ein kleines bisschen verbessern, weil dann kann man vielleicht um die Finals mal mitspielen. Und das bezweifle ich halt, dass das mal passieren wird. Also ich glaube, dafür ist auch einfach die Qualität nicht wirklich hoch genug, obwohl ich die Pacers schon auch schätze als Team und das auch ganz cool finde, dass sie einen anderen Ansatz verfolgen als alle anderen Teams, so mit viel Mitteldistanz, mit viel die Offense über einen Big Man aufziehen, der gut passen kann in Sabonis, das schaue ich mir schon ganz gerne an, aber ich sehe einfach nicht so richtig, wie sie so diesen Schritt noch weiter nach vorne machen können mit dem, was sie haben. Und sie haben halt eigentlich, also sie haben für nächste Saison halt auch schon 124 Millionen in den Büchern stehen, das ist schon mal sau viel. Und für das Jahr danach, wo, wie gesagt, Oladipo nicht unter Vertrag ist, stand jetzt, sind es dann auch schon 92 Millionen. Also da kannst du einfach nicht wahnsinnig viel dann irgendwie via Free Agency machen. Du kannst natürlich versuchen, Leute zu traden. Also es gab ja auch diese Spekulationen mal von wegen Turner nach Boston traden, weil Boston braucht ja einen Big und die Pacers haben keine guten Flügelspieler und Boston hat 100.000 Flügelspieler, aber da sehe ich halt eigentlich auch nicht den Fit. Also wen man da jetzt kriegen würde, weil Danny Ainge wird keinen Jaylen Brown für einen Miles Turner abgeben. Da wird ihm auch jeder einen Vogel zeigen. Und von daher, ich sehe nicht so ganz, wie sie da jetzt rauskommen und wie sie vor allem den Schritt nach vorne machen. Deswegen ist dieses Ranking auch nicht unbedingt, also das heißt jetzt nicht, also ich kann ja mal sagen, wo sie bei mir stehen, auf 17. Das heißt nicht unbedingt, dass sie dann in den nächsten Jahren schlecht sein werden. Ich sehe sie eigentlich immer safe in den Playoffs. Weil dafür ist einfach die grundsätzliche Kompetenz einfach zu hoch. Aber dass sie mal wirklich oben angreifen können, so richtig mehr, vielleicht tue ich ihnen da Unrecht, aber ich sehe es irgendwie nicht. Ja. Und ich habe auch Zweifel an Oladipo leider. Wenn ich hoffe, dass er gesund wird natürlich. Aber
aber ich meine, gut, die Geschichte hat halt schon oft genug gezeigt, dass es dann schwer wird nach so einer langen Zeit. Ja. Also nach so einer Verletzung. Nee, also sehe ich ähnlich, dass eben so die Frage ist, wie können sie dass ich mich auch frage, ob sie wirklich so oben angreifen können und eher auf der verneinenden Seite wäre. Aber, okay, gut, aber du hast schon gesagt, glaube ich, wer war deine 19?
Die Suns.
Ah, die Suns, genau, okay. Gut, dann 18.
Ich bin ja wirklich gespannt, welches Ost-Team jetzt bei dir noch kommt, was du vor die, also beziehungsweise was du hinter die Buletten gesetzt hast. Willst du damit mal anfangen, weil
du bist zu heiß
drauf. Ich bin wirklich ziemlich heiß drauf, ja.
Oh, das war jetzt total unabsichtlich, war das der entscheidende Hint.
Die Heat? Wieso das denn? Was ist denn da die negative Lage bei denen?
Nein, ich finde nicht, dass sie eine negative Lage haben. Ich bin halt nur gespannt. Sie haben, also ich habe ja quasi mir gedacht, wie sieht's in 3 Jahren aus?
Ja.
Und auch die Heat, also die beiden zählen bei mir, zu den etwas fragwürdigen Entscheidungen, aber ich bin dann trotzdem, wenn ich jetzt mal abgesehen von den Bulls, wüsste ich trotzdem nicht zwingend, wen ich jetzt vor sie stellen würde. Also ich meine, Butler ist noch bis 22, 23 unter Vertrag, hat das letzte Jahr eine Spieleroption. Sie sind für mich halt ein bisschen so in dem Win-Now-Modus, haben natürlich mit Adebayo schon einen Eckpfeiler, sie haben mit Tyler Hero einen Spieler, der ihnen, glaube ich, auch in den nächsten Jahren, also als jetzt noch Rookie, der in den nächsten Jahren eine gewisse Basis bieten wird. Sie haben Duncan Robinson. Es ist ja jetzt nicht schlecht. Ich glaube auch, dass sie fix in den Playoffs sein werden in der Eastern Conference. Aber ich weiß halt nicht, wie weit es nach oben geht, wenn das alles weg ist. Also sie haben natürlich auch Cap Space, aber wenn du immer so in diesem Win-Now-Modus bist und nie, manchmal ist es vielleicht dann auch, verbaut dir das vielleicht auch so ein bisschen den Weg nach ganz oben, weil man dann eben solche Dinge eingeht, wie jetzt Iguodala, was irgendwie schon verständlich war, auch mit Justice Winslow, dass du sagst, bei allem theoretischen Talent, das er mitbringt, dass du dann eher siehst, okay, wir haben ihn jetzt noch nicht so 100% integrieren können, es gibt diese gesundheitlichen Probleme und vielleicht deswegen gucken wir nicht ganz so auf die Zukunft, aber also, wie gesagt, ich sehe sie überhaupt nicht schlecht oder so. Und sie werden, wie bei jedem anderen, auch zu Recht vor dem Bulls, ich würde niemandem auf die Nase schnipsen, wenn er es andersrum drehen würde. Aber es sind dann trotzdem irgendwie zum Beispiel, jetzt wenn wir jetzt sehen, ich sehe jetzt die Raptors, Jazz, ja, auch die Blazers irgendwie sehe ich jetzt zum Beispiel vor den Heat. In 3 Jahren. Also weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht, was sie bis in 3 Jahren gewinnen, aber so in 3 Jahren.
Ja, da sind wir sehr, sehr unterschiedlicher Meinung. Also ich habe die Heat tatsächlich auf 7, weil ich finde nicht, dass sie in einem uneingeschränkten Win-Now-Modus sind, sondern eigentlich eher in einem, wo sie ein sehr kompetentes Team schon haben und gleichzeitig ihren Spielraum aber gewahrt haben. Also sie haben beispielsweise im Sommer im Sommer 21 haben sie die Möglichkeiten, Superstar zu bekommen. Ob sie den kriegen, mal schauen, aber sie haben dafür zumindest bessere Argumente als so Teams wie die Knicks, die einfach nur sagen können, ja, aber wir sind ja in New York. So, die Heat haben ja dann einfach schon mal, sie haben schon Jimmy Butler, mal gucken, wie er altert, aber bisher macht er jetzt zumindest nicht den Anschein, dass er ein schlechterer Spieler wird. Das ist schon mal positiv. Iguodala ist dann ja weg, also weil sie haben noch eine Cluboption für das Jahr, die werden sie, also mal gucken, aber würde mich Stand jetzt sehr wundern, wenn sie die ziehen. Sie haben dann schon ein Hero, ein Kendrick Nunn vermutlich und ein Duncan Robinson, der gerade eine der besten Shooting-Saisons aller Zeiten gespielt hat. Ein Adebayo, der auch in dem Sommer halt Restricted Free Agent wird und den man dann sicherlich deutlich mehr bezahlen muss, aber das ist schon mal ein Fundament und sie haben halt diese Heat Culture, was immer so ein bisschen bescheuert klingt, aber was glaube ich schon einfach innerhalb der Liga schon wahrgenommen wird, dass sie
Sicherheit, ja.
über die Jahre recht viele Spieler zu deren Career Years geführt haben und also dass dort einfach irgendwie ziemlich seriös und gut gearbeitet wird. Also je nachdem, wie lange Pat Riley noch macht, hat der seine ganz eigene Strahlkraft. Dazu hat ja Eric Spoelstra auch den Ruf, einer der besten Coaches der Liga zu sein. Und sie haben irgendwie so eine organisationale Seriosität, die jetzt ein Team wie die Bulls halt, für die noch viele Jahre arbeiten müssen, dass sie ansatzweise da rankommen. Nur
komm schon.
Für diesen direkten Vergleich, tut mir leid. Aber ist so. Und also deswegen, ich sehe das schon auch so, sie brauchen zwingend noch eine Starfigur, die sie zu einem richtigen Contender macht. Aber sie haben zumindest schon mal so ziemlich alles andere. Und es war bei denen schon immer so, dass das Ziel Free Agency dann war. Aber sie sind dafür gut aufgestellt. Also sie haben Argumente, warum ein potenzieller Free Agent auch sagen würde, oh, Miami ist eigentlich keine schlechte Idee, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Also Miami hat da sicherlich Argumente, also sowohl was die Stadt angeht, als auch was die Basis angeht. Aber es ist halt, es müsste halt dann schon auch funktionieren, weil sonst, also auf jeden Fall, Du überzeugst mich auch schon so halb, dass sie eigentlich höher gehören. Also da müssten die Bulls natürlich mit hochrutschen, weil die sehe ich auf jeden Fall vor den Heat in den nächsten Jahren.
Die habe ich auf 3.
Nein, aber zum Beispiel, ja, ich habe jetzt gerade durchgeschaut, also ich würde sie jetzt tatsächlich auch irgendwie vor OKC sehen, aber wenn ich mir trotzdem ja irgendwo andere Teams anschaue, die ich vorhin habe, dann ist da einfach auch schon dann ist die Basis auch gut und dann sehe ich dann einfach die besten Spieler, die sie jetzt schon haben, teilweise etwas besser als die der Heat. Deswegen irgendwie, aber es stimmt, also weiter hoch dürfen sie gerne eigentlich, theoretisch.
Na gut, ich kann ja mal, also wir können ja mal durchsortieren, welche Teams dann noch so bei mir kommen, bis wir bei 7 sind, wo man ja nicht steht. Eins hast du auch gerade eh schon genannt, an 18, die Trailblazers. Mhm. Die sehe ich nämlich, also deren Lage sehe ich kritisch, auch wenn sie einen legitimen MVP-Kandidaten in ihren Reihen haben, der wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen wird. Das Problem ist einfach, dass sie drumherum eigentlich so ziemlich nichts haben, was mich so richtig, richtig, richtig doll überzeugt. Also beziehungsweise, sie haben schon gute Spieler, aber sie haben eigentlich nicht genug und sie haben klaffende Lücken und dafür teilweise überhaupt nicht die Möglichkeit, das so ein bisschen zu ergänzen. Also bis zum Sommer 2024 haben sie jedes Jahr schon jetzt mindestens 84 Millionen in den Büchern und im letzten Jahr davon, also in der Saison 23/24, das sind nur die beiden Guards. Das sind nur Lillard und McCollum. Das frisst schon unfassbar viel. Dazu hast du ja auch noch andere Spieler da im Kader, die irgendwie schon ein bisschen Geld verdienen und es wird einfach dann extrem schwierig, da drum noch was zu ergänzen und sie haben halt einfach Stand jetzt so ziemlich gar keine kompetenten Flügelspieler. Also
ja, die Problematik bleibt, ja.
Die bleibt und ich weiß auch nicht, wie sie die lösen sollen und dann hast du halt eigentlich schon, wenn du jetzt nicht irgendeinen dramatischen Trade machst, dann hast du über die nächsten Jahre eigentlich garantiert immer einen der teuersten Kader der Liga wahrscheinlich und immer Richtung Luxussteuer. Und hast aber eigentlich gar keine Möglichkeit oder kaum eine Möglichkeit, so richtig besser zu werden. Also, okay, Zach Collins vielleicht. So, das ist jemand, der da vielleicht noch ein bisschen Upside reinbringt, der jetzt diese Saison halt fast komplett verpasst hat. Und sonst, sie sind auch ein bisschen zu gut, als dass sie irgendwelche krassen Draftpicks bekommen werden. Sie bräuchten aber eigentlich auf sehr vielen Positionen irgendwie eine Ergänzung. Und also, keine Ahnung, benutzt man dann Anthony Simons, der einer der wenigen ist, die nicht viel Geld verdienen, als Trade-Chip und holt sich dafür dann wieder wen teureres? Also ich weiß es nicht. Ich sehe einfach bei ihnen nicht wirklich einen Weg, wie sie besser werden können.
Den sehe ich auch sehr schwer. Ist halt jetzt die Frage, wie man es bewertet, ob man jetzt den, also ich sehe schon einen Weg, wie sie besser werden können als dieses Jahr, einfach wenn die Verletzten zurückkommen und halbwegs gut zurückkommen. Aber bewertet man Perspektive stärker und auch die Qualität, sich auf die Zukunft auszurichten und die Basis, die man gelegt hat, oder bewertet man jetzt dieses, also den Status quo, der irgendwo doch auf einem gewissen Level ist. Also jetzt natürlich irgendwie, die Blazers finde ich insofern schwer zu verargumentieren, als dass die Saison kompliziert war, aufgrund der, also dadurch, dass das Nurkic eh schon war, dass man dann Whiteside geholt hat, also als im Endeffekt ja als jemanden, der einfach den Übergang wahrscheinlich so ein bisschen vereinfachen sollte, bis Nurkic wieder zurückkommt, der seine Sache dann eh gut gemacht hat. Dann hat sich Collins früh verletzt. Letztes Jahr waren sie in Conference Finalist, da auch. Ja, klar, also war jetzt nicht not your typical Conference Finalist, so ungefähr. Ja. Aber du sagst es, ich meine, du hast mit Lillard jemanden, der ja wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre zumindest mal das Potenzial hat, zumindest in die erweiterte MVP-Konversation zu kommen. Du hast mit McCollum einen, der offensiv auch zu den Besseren der Liga gehört. Und ich finde, irgendwie haben die Blazers, also ich habe die Blazers auf 14, mal so, irgendwie haben die Blazers damit für mich halt eine, sie fangen etwas höher an. Also die Heat können sie schon überholen dadurch, aber das Heat, stimmt, ich habe vorher gesagt Win Now, aber es ist ein bisschen zweigleisig mit den Talenten, die halt relativ früh eingeschlagen haben und sie haben mit Adebayo was, aber kriegen es die Heat hin in 3 Jahren, dass sie wirklich ihr Potenzial nutzen? Oder verbessern sich die Blazers einfach nicht? Man kann natürlich auch sein, dass sich die Blazers verschlechtern. Ich meine, das ist alles bla, also ist doch alles bla bla am Ende. Bla bla ist das doch.
Ja. Ja, da würde ich, also vielleicht, um das so ein bisschen, also ich würde da entgegensetzen, dass die Heat, finde ich, schon jetzt selbst,
also, sie haben die bessere Saison gespielt.
Ja, und sie haben, glaube ich, auch, wenn man sie jetzt mit einem gesunden Blazers-Team vergleicht, sind sie nicht unbedingt das Schlechtere mit dem, was sie jetzt schon haben. Und ich, bei ihnen sehe ich halt eher einen Weg, wie sie drauf aufbauen können, während ich bei den Blazers, wie gesagt, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Weitsicht auch in der Kader und in der finanziellen Planung, weil sie sich einfach so den meisten Möglichkeiten schon längst beraubt haben. Außer man macht jetzt irgendwas total Drastisches.
Nee, aber da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also, dass man da keine, ja, also, dass da die Zukunft irgendwie nicht so richtig oder gefühlt nicht so intensiv im Blick war, auf jeden Fall. Und dass man da so ein bisschen, ich habe auch aufgeschrieben, Cap-Situation mit den beiden Stars schwierig und, ja, aber mit Nurkic hat es wahnsinnig gut funktioniert. Letzte Saison ist jetzt natürlich auch die Frage, ich meine, keine Ahnung, wir können jetzt nicht sagen, Oladipo, weiß ich nicht, und Nurkic wird auf jeden Fall wieder der Alte. Mhm. Das ist schwierig. Also, von daher, keine Ahnung, es ist halt
und Rüdiger Spekulation,
aber ich kann deine Argumentation bezüglich der Heat auf jeden Fall nachvollziehen und auch mit Blick auf die Blazers.
Und mit Blick auf Rüdiger Nachbarschaft.
Und mit Blick auf Rüdiger Nachbarschaft, richtig.
Wenn er gesund wäre, wäre das natürlich alles eine ganz andere Frage.
Aber ja, okay. Gut, dann
also ja, die, diskutieren. Die waren bei mir auf 18. Auf 17 waren bei mir die Pacers, die hatten wir auch schon. Da sind bei dir die Bulls, genau. Oder wie war das?
Da sind bei mir die Bulls, genau. Kommen wir jetzt zu 16.
Selbstverständlich. Das finde ich, also das ist schon wieder so ein eher schwieriges Thema für mich, wo ich sie vielleicht auch ein bisschen zu tief einschätze, aber da habe ich die Rockets tatsächlich stehen. Auch aus dem Grund, dass ich nicht glaube, sie werden jetzt schlagartig ein schlechtes Team, sondern eher sie stagnieren. Und also ich habe schon immer versucht, so das ein bisschen zweigleisig zu machen, also sowohl welche Qualität hat das Team, als auch was ist die Perspektive, also wo geht's hin, was ist möglich oder stagnieren sie? Und ich habe halt bei ihnen das Gefühl, dass sie eigentlich fast alle Möglichkeiten ausgereizt haben, die sie hatten, dass es nicht reichen wird, um ihre Ziele zu erreichen. Da, also am ehesten vielleicht noch in so einem Bubble-Szenario, wo alle Karten irgendwie neu gemischt werden und wahrscheinlich nicht alles den normalen Gesetzen der NBA folgt, sondern vielleicht auch ein Team, was eine bestimmte Strategie besonders krass durchzieht und dabei versucht, die Wahrscheinlichkeiten zu manipulieren, dass es für die ein kleines bisschen besser läuft. Das ist vielleicht ihr Best-Case-Szenario, um ehrlich zu sein. Aber also über diese Saison hinaus haben sie natürlich Harden, Westbrook, immer noch alles andere als schlecht. Aber es wird drumherum halt schwierig, das Team irgendwie zu verbessern. Also PJ Tucker ist mittlerweile schon relativ alt, hat über die letzten Jahre wahrscheinlich einen härteren Job gehabt als jeder andere NBA-Spieler und ist für dieses System, was sie spielen, halt komplett essentiell. Und ich weiß nicht, ob sie das ersetzt kriegen. Gordon war diese Saison überwiegend verletzt und ist irgendwie, ja, ist ein bisschen schwierig, also weil er halt auch jetzt nicht unbedingt einen ansteigenden Wert hat, sage ich mal so. Von den Leuten, die sie jetzt haben, sind eigentlich so Covington, Daniel House und dann bist du schon Tucker und Gordon sind so die einzigen, die so ein bisschen Trade-Wert haben. Also abgesehen jetzt natürlich von Westbrook und Harden. Picks haben sie rausgefeuert teilweise und sie haben allein schon über die nächsten 2 Jahre jeweils mindestens 113 Millionen schon investiert. Also und die Frittata hat auch nicht wahnsinnig viel Lust, Luxussteuer zu bezahlen, weshalb Daryl Morey jetzt nebenher schon mehrfach so kleinere Moves machen musste, um irgendwie Geld zu sparen. Und deswegen sehe ich da nicht unbedingt, wie es vorangeht. Aber also vielleicht sehe ich die Raketen da auch zu negativ, weiß nicht. Aber ich finde diese Perspektive schon irgendwie schwierig, weshalb ich auch immer denke, Morey ist vielleicht in 3 Jahren auch nicht mehr da. Also weil er vielleicht sich irgendwo ein Team sucht, wo er was bisschen mehr von vorne aufbauen kann. Weiß ich nicht.
Ich meine, mit Morey muss man halt dann doch immer damit rechnen, dass er sich doch noch irgendwas aus dem Arsch zieht, womit wir halt gar nicht gerechnet haben.
Ja.
Aber ich tue mich auch schwer, das zu sehen. Also wie und warum das funktionieren soll. Also ich habe die Hardens, die Rockets, doch etwas schon noch höher, einfach wegen den Hardens und den Russes. Und also bei Westbrook muss man natürlich auch sehen, was die Zeit mit seiner Athletik macht und wie das Ganze funktioniert. Und natürlich ist es jetzt dieses Jahr, ist es alles sehr, sehr auf die Spitze getrieben, was sie tun, die Rockets. Und kommt jetzt natürlich auch für alle anderen etwas überraschend und bin ich auch gespannt, wie das Ganze dann aussieht, wenn man sich dann oder wenn sich andere Teams dann ein bisschen mehr darauf eingestellt haben. Dann Tucker auf jeden Fall ein Argument. Ich finde halt qualitativ Harden jetzt nur noch 20 Kilo auf dem Ding. Ist jetzt, schwebt jetzt quasi über die Halle. Nee, also Harden, die Kilometer, die er mittlerweile drauf hat, oder was er laufen musste, spielen musste, ist schon wahnsinnig viel. Aber ein Team mit einem der besten Offensivspieler der letzten 30 Jahre sehe ich in 3 Jahren einfach immer noch relativ weit oben. Und ich glaube schon, dass es, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht sieht, dass es irgendwie halt, dass man das zumindest so drehen kann, minimal, dass es halt noch auf einem gewissen Niveau funktioniert. Deswegen, und ja, ich meine, die Spieler alle sind nicht, also Gordon immer mal wieder verletzt, Covington immer mal wieder verletzt. Das sind schon irgendwie auch Faktoren, aber das Team wird sich, ich kann mir schwer vorstellen, dass sich das Team wahnsinnig verändern wird, aber ich glaube auch so das Team, wie es jetzt da ist, mit halt diesen paar Stellschrauben, an denen Moria immer wieder dreht, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch in 3 Jahren noch auf einem relativ hohen Niveau ist. Und damit halt für mich auch an 11.
Ja, ich muss auch gestehen, wenn ich mir jetzt so die Teams davor angucke, wahrscheinlich hätte ich sie ein bisschen höher einschätzen müssen. Irgendwie ist da, glaube ich, so dieser Zukunftsfaktor vielleicht ein bisschen zu groß. Ja. Also vielleicht habe ich dem ein bisschen zu viel beigemessen. Ich bin auch, also was ich noch ganz spannend finde, ist, wie es mit Mike D'Antoni weitergeht, weil er halt eigentlich so ein bisschen lame duck jetzt war. Vertrag läuft ja aus und ob sie da wen Neues holen oder ob sie das mit ihm weitermachen, schwierige Vorstellung. Aber also ja, wahrscheinlich ist 11, 12 oder so ein besseres, das bessere Ranking für die Rockets.
Aber ich kann deine Argumentation so bezüglich des, also ich meine, und man, es gibt ja oft so ein Nachlassen mit der Zeit und wenn du dann nicht die Möglichkeit hast, viel an dem zu drehen, was bis jetzt funktioniert hat, dann kann ich das schon negativ auswirken. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Aber um es zu vervollständigen, ich hatte an 16 die Jazz tatsächlich.
Ja, die kommen bei mir auch bald.
Also weil, irgendwie die Saison lief jetzt, schon enttäuschend irgendwie bis jetzt. Und oder was heißt enttäuschend? Das ist auch übertrieben. Wir haben uns wahrscheinlich alle ein bisschen mehr erwartet, mehr Konstanz erwartet. Conley hat sich schwer getan anzukommen. Wie das jetzt genau weitergehen wird, weiß ich nicht. Vielleicht wird es auch nochmal besser. Bei Mitchell, Ich finde jetzt die Kritik etwas übertrieben. Also es ist vielleicht, war am Anfang der Hype etwas übertrieben, jetzt ist vielleicht die Kritik aufgrund des Hypes etwas übertrieben. Es ist halt, die Frage ist halt, da bist du bei den Jazz vielleicht auch, was die Perspektive in 3 Jahren ist. Also ich meine, Joe Ingles ist zwar deutlich jünger, als er aussieht,
Aber trotzdem nicht jung.
aber trotzdem nicht jung, genau. Noch bis 22 unter Vertrag, sowohl Jan Bogdanovic noch bis 23 unter Vertrag, Gobert. Boah, keine Ahnung, also ich meine, diese ganzen Geschichten jetzt, Mitchell mag Gobert nicht mehr und das wird auch nichts mehr, weiß ich nicht, da würde ich jetzt einfach mal abwarten, also da, keine Ahnung, es kann sich dann, wenn man dann im Hotel miteinander ist und miteinander auskommen muss und man sich da mal aussprechen kann, weil man konnte sich ja bis jetzt auch einfach nicht aussprechen.
Eine Runde
Richtig wahrscheinlich.
Ping-Pong spielt.
Genau. Oder halt mit einem neuen Kartendeck gegenseitig Patiencen legt oder so.
Auch eine gute Vorstellung, ja.
Genau. Dann, weiß ich nicht, da würde ich jetzt noch nicht so viel reinbetreten, aber irgendwie bei den Jazz, auch da ist vielleicht das Entwicklungspotenzial bei Mitchell sehe ich schon, aber ich weiß nicht, wie es bei den Jazz grundsätzlich so aussieht und ja, deswegen jetzt 16.
Ja, ich habe da auch die Sorge, dass sie ein bisschen festgefahren sind in ihrer Situation und dass,
Ja.
also, wenn sie ihre Zwistigkeiten beilegen, sind Mitchell und Gobert diesen Sommer auch beide schon eligible
Ja.
für eine Extension. Und meiner Meinung nach, wenn du beiden Max-Deal gibst, also ich glaube nicht, dass Gobert zum Beispiel einen bekommst, aber egal, sagen wir jetzt einfach mal, man würde es tun, dann sichert man meiner Meinung nach über die nächsten 5 Jahre die Playoffs, aber auch, dass man nie in die Finals kommen wird, weil ich glaube, dieses Duo an sich ist zwar sehr gut, aber nicht ganz gut genug für seine Ansprüche. Und dann kommt halt einfach hinzu, dass sie zu, also unfassbar viel Kohle in diesen Kader reinpumpen und es halt langsam dann auch schwieriger wird, da dran noch was zu ändern. Und irgendwie finde ich das schwierig, weil ich würde trotzdem sagen, dass die Jazz versuchen sollten, ihr Team zusammenzuhalten. Es ist ja ein gutes Team, aber wie gesagt, ob es diese Steigerung gibt, noch den entscheidenden Schritt nach vorne zu machen, das weiß ich halt nicht. Da tue ich mich ein bisschen schwer bei den Jazz, aber positiv festzuhalten ist noch. Guter Coach, eigentlich ein gutes Front Office auch. Und
Auf
Joe
jeden
Ingles ist ein
Fall.
geiler Typ, aber ja.
Definitiv geiler Typ. Und ich meine, man muss ja auch zum Front Office sagen, also vor der Saison waren wir alle, eigentlich glaube ich, von den meisten Transaktionen waren wir überzeugt bis begeistert.
Ja.
Und von daher, also, und man darf auch Teams mal ein bisschen Zeit geben, sich dann irgendwie zu finden, auch wenn es jetzt, auch wenn es ein bisschen länger dauert und ein bisschen mehr hakt als erwartet. Von daher, aber ja, ich bin da auch so ein bisschen, ja, gespannt. Aber wo hast du sie dann? Also ich hatte 16, du?
14 hatte ich sie.
14, okay. Dann 15.
Ja, wenn es das 10-Jahre-Ranking wäre, dann stünden sie da bei mir wahrscheinlich in der Top 5, weil sie in den nächsten Jahren 47 Millionen Erstrunden-Picks haben.
Ja.
Aber ja, Stand jetzt packe ich OKC auf 15, weil bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, ob ich sie ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer machen sollte. Also das Ding ist halt einfach momentan, safe ist nur, dass Shai Gilgeous-Alexander in 3 Jahren noch da sein wird. Und
Ja.
sonst ist eigentlich überhaupt nichts safe. Aber es ist ein ganz guter Startpunkt, muss man sagen. Also
Auf jeden Fall.
Shai hat sich ja in dieser Saison schon sehr, sehr positiv entwickelt und ich glaube auch, dass da noch mehr drin ist. Und es gibt diese ganzen Draft-Picks und Presti hat ja in der Vergangenheit durchaus gut gedraftet. In den letzten Jahren vielleicht nicht mehr ganz so exzellent, aber er hat ja so sein Team quasi damals darum aufgebaut und er war, glaube ich, bei den Spurs mit daran beteiligt, als sie ihre starken Euro-Picks damals getätigt haben. So von daher
Ja.
ist da schon jemand, der sich damit auskennt. Deswegen kann man das schon recht positiv sehen. Ich glaube, OKC ist in einer sehr guten Ausgangslage, aber sie haben halt im Moment noch kein Team für die Zukunft so richtig zusammen. Deswegen wollte ich sie jetzt nicht unbedingt noch höher ranken. Weiß nicht. Wo hast du OKC?
Fair, ja. Ich habe mir dann vorher gedacht, als ich mal kurz rübergeschaut habe, ich habe es ein bisschen zu, ich habe es ja an 13.
Ja.
Also jetzt nicht viel höher, aber da wären jetzt auch Teams, die ich jetzt tendenziell vielleicht noch davor setzen würde. Zum Beispiel jetzt, was bei mir 15 wäre, die Raptors.
Oh, du siehst den Osten echt negativer als ich. Ich merke das.
Ich muss den Osten jetzt relativ negativ sehen, dass der Abstand zu den Bulls nicht so hoch ist, dass dann, weißt du?
Ja, klar.
So.
Logisch. So funktioniert es nämlich.
Genau, so funktioniert
Ich
es.
habe die Raptors an 8, aber.
Okay. Ich meine, ja, Siakam, auf jeden Fall. Und sie sind auch wahrscheinlich eines der coolsten Teams dieser Saison.
Ja.
Es ist halt, aber es passiert halt doch relativ viel in den nächsten Jahren. Also was auslaufende Verträge angeht, Lowry, Gasol, Ibaka, Van Vliet. einer meiner persönlichen Favoriten. Mhm. Dann hast du, und dann ist es schon, also dann musst du halt sehen, da sitzt halt immer noch Masai Ujiri, der wahrscheinlich schon fünfmal überlegt hat oder wahrscheinlich 5 bis 10 verschiedene Pläne in der Schublade hat, wie er denn die ganze Sache angehen wird. Und deshalb wäre wahrscheinlich, hätte ich da auch so ein bisschen mehr, also Benefit of the Doubt geben müssen und ein bisschen höher setzen sollen. Ich habe dann einfach nur, weil ich jetzt halt, also ich sehe auf jeden Fall jedes Potenzial, das sie haben. Ich sehe, dass sie mit Siakam einen, keine Ahnung, ob es jetzt dein erster Star ist, dein zweiter Star ist, weiß ich jetzt nicht, aber sie haben eine Basis. Ich sehe halt noch nicht genau, wie sie füllen können. Und mit Nick Nurse haben sie einen der besten Coaches der Liga, vielleicht sogar den besten Coach der Liga, wobei das auch immer schwer zu sagen ist, aber ja, deswegen 15, auch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich so sehe, ist immer geil. Also ich meine, es ist halt einfach so, man macht, ich habe das so durchgemacht und war dann irgendwie, fand es okay. Also auch zum Beispiel, dass ich jetzt die Blazers vor den Raptors habe, würde ich jetzt selber in Frage stellen mittlerweile, aber da kommt auch,
dafür, das deswegen ist ja diskutieren so wir ja, nicht wahr? Deswegen diskutieren
ja,
eben, genau.
Das ist ja auch so ein Power-Ranking, da kommt ja auch die Sympathie mit rein. Ne? Da hast du ja, ich meine, ich empfinde sehr viele Sympathien für den Spieler Damian Lillard, deswegen sind die vielleicht bei mir etwas höher, als die sein sollten.
Aber nicht für Fridolin van Vlotte oder was?
Das ja, für Fridolin van Vlotte, ja, auch sehr viel. Ja, eigentlich schon, ne? Aber vielleicht, ich meine, der wird ja Free Agent im Sommer und vielleicht ist das Arturas erstes großes Signing.
Wahrscheinlich, um dann nochmal eine Ergänzung zu Kobe und Zach zu haben im Backcourt.
Genau, ja. Genau. Und Adrian Griffin bringt ihn quasi mit, sozusagen. Nee, aber das ist so ein bisschen, mir auch einfach so ein bisschen die Vorstellungskraft, was genau passiert. Das heißt nicht, dass ich ihr nicht zutraue, weil es ist halt noch, es sind mir zu viele offene Stellen, als dass ich das jetzt fix sagen könnte. Aber es kann auf jeden Fall sein, dass sie über die nächsten Jahre konstant unter den besten 10 Teams der Liga sind.
Ja, finde ich auch alles verständlich. Ich habe also gerade bei solchen Sachen, wo irgendwie so viel Flexibilität dabei ist und wo so viele Personalentscheidungen anstehen, weil es ist wirklich so, dass 2021 stand jetzt nur Siakam und gegebenenfalls Norman Powell, wenn der seine Option zieht, unter Vertrag. Also genau, ich nehme an, dass sie Van Vliet und Anunoby auch irgendwie halten, weil also gerade Anunoby ist, finde ich, war eine der cooleren Geschichten dieser Saison zu was für einem überragenden Verteidiger, der sich entwickelt hat. Und trotzdem, also sie werden halt diese Flexibilität auf jeden Fall priorisieren. Die Starter von jetzt sind abgesehen von Siakam dann höchstwahrscheinlich alle weg. Und ich versuche gerade bei so fluiden Situationen, schaue ich dann halt schon auch sehr auf die Organisation. Und in dem Fall ist das für mich etwas plakativ gesagt, wahrscheinlich der beste GM der Liga oder also der beste Personalchef der Liga in Masai Ujiri. Und für mich aktuell auch der beste Coach der Liga in Nikolas Krankenschwester. Und das ist schon mal einfach ein massiver Vorteil, den sie da haben. Und deswegen habe ich die Raptors, halte ich sehr viel von ihnen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, also bin ich komplett bei dir. Also da kann auf jeden Fall noch, also das kann auch extrem gut laufen. Und ich will mich keinesfalls überraschen. Dann sind wir jetzt bei der Nummer 14. Das waren bei mir die Blazers, bei dir?
Jazz.
Hatten wir auch. Jazz. Gut, 13. Bei mir OKC hatten wir auch schon. Bei dir?
Die Grizzlybären.
Die Grizzlybären?
Ja. Gott. Die kommen bei dir an 1, oder?
Nicht ganz, aber.
Aber fast.
Sehr weit vorne.
Okay. Dann
habe ich sie.
An 4? Echt? Mhm. Krass. Dann erzähl mal.
Naja, es ist halt, was ich bei den Grizzlies halt geil finde, dass du hast irgendwie so die einmalige Situation, dass du jetzt schon ein junges Team hast, das eigentlich komplett am Anfang steht, jetzt schon sehr, aber trotzdem jetzt schon zeigt, dass es gut zusammenpasst, vielleicht noch besser zusammenpassen kann, bei dem natürlich noch nicht alles irgendwie da ist, wo es sein sollte, dass bei dem die Einzelnen, das nicht nur als Team funktioniert, sondern bei dem du auch sagst, du hast schon gewisse Spieler, also du hast die einzelnen Spieler für sich, würden auch wahrscheinlich in fast jedem anderen Szenario eine gute Rolle spielen, einfach weil sie wahnsinnig viel Talent mitbringen und weil sie jetzt die Möglichkeit haben, zusammen zu wachsen einfach. Und da hast du hast mit Morant hast du einen Point Guard, glaube ich, der, wenn er es landen lernt und damit fit bleibt, glaube ich, die nächsten Jahre uns ziemlich viel Spaß machen wird. Du hast mit Jaren Jackson einen vielseitigen Big. Ich bin gespannt auf Justice Winslow. Ich habe irgendwie so das Gefühl, also natürlich ist es noch nicht perfekt und vielleicht ist 4 auch ein bisschen zu hoch, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass wir da in 4 Jahren von einem, ja, der interessantesten Teams, also, oh, das ist aber wirklich, in 3 Jahren, aber das ist dann wirklich auch in 3 Jahren. Also da ist dann nicht das, wie sie sich bis dahin anstellen, also wie du es gemacht hast quasi.
Ja. Ja, okay, dann das erklärt dann natürlich auch die unterschiedlichen Rankings. Grundsätzlich sehe ich die Zukunft von denen natürlich auch total positiv. Also das sind, wenn sie gesund bleiben, für mich halt irgendwie 2 potenzielle Franchise-Player, die sich auch vor allem ziemlich geil ergänzen. Also mit sehr unterschiedlichen Skillsets, die zueinander passen. Dazu haben sie ja auch schon dazu einige gute Ergänzungen. Also Brandon Clark war für mich einer der besten Rookies dieses Jahr. Dylan Brooks ist ein mittlerweile wirklich exzellenter Shooter, der da gut dazu passt und so. Und Winslow, ja, bin ich auch gespannt. Also den Trade fand ich von der Logik her zwar ein kleines bisschen verwirrend, aber grundsätzlich so einen Spieler zu holen, finde ich auch auf jeden Fall eine ganz gute Idee.
Ja.
Und ich glaube auch, dass da viel wachsen kann. Das ist halt einfach nur wirklich so ein Fall von, ich glaube nicht, dass sie jetzt in den nächsten 3 Jahren zwingend irgendwie ganz oben anklopfen, aber wenn sie zusammenbleiben und gesund bleiben, dann kann da auf jeden Fall was entstehen, was dann in 3 Jahren auch noch weiter oben steht. Also in der Form würde ich es unterschreiben auf jeden Fall.
Ich meine, es kann natürlich auch immer, also wenn es am Anfang richtig geil läuft, also das haben wir auch bei Jason Tatum zum Beispiel gesehen, jetzt halt, wenn du es auf einen einzelnen Spieler beziehst, dass es dann im zweiten Jahr dann auf einmal, ich meine, die Entwicklung geht ja jetzt nicht, sagen wir auch immer wieder ganz normal, einen stringent nach oben. Aber ja, weiß ich nicht, vielleicht ist auch irgendwie so ein bisschen Potenzial da, so eine Art, also geil, wenn man sagt, eigentlich mag ich so Vergleiche nicht, trotzdem so einen Vergleich zieht, aber so in die Richtung OKC damals zu gehen. Mhm. Also einfach ein junges Team, das früh zusammenfindet, also ganz am Anfang der Karriere, der einzelnen Karrieren zusammenfindet, das sich relativ gut ergänzt und dann halt zusammen wächst und dann halt aufgrund dieses Talents und dieser Synergie, die entsteht, dann irgendwie schneller wächst, als es vielleicht oft so ist. Also deswegen dachte ich so, deswegen sehr hoch, aber wer weiß.
Ja, finde ich aber okay. Wen hast du denn auf 13?
Okay, sie.
Ah, okay. Okay.
Genau. Waren bei mir auf 13. 12?
Da kommt quasi der Homie von Morant mit den Pelikanen. Die hast du wahrscheinlich auf 1, oder?
Nicht auf 1, aber auf 2 tatsächlich. Ich wollte mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen.
Das hast du damit gut gemacht.
Ja, ne?
Ja.
Finde ich auch. Warum so tief, Ole?
Weil da einfach irgendwie auch noch lange nicht alles entschieden ist, meiner Meinung nach. Also ich bin da auch hoffnungsvoll auf jeden Fall, aber ich meine, von Zion haben wir bisher irgendwie 20 Spiele gesehen und ich hoffe sehr, dass der gesund bleibt.
Die waren aber geil.
Die waren mega geil. Also, wenn das immer so läuft, dann sind sie in 3 Jahren, stehen sie höher. Also ja, bestimmt, aber jetzt ist es schon für mich auch so, dass sie halt noch einiges zu klären haben. Also und das ist noch nicht bisher noch nicht endgültig möglich war. Also ist ja eh klar, dass das in der kurzen Zeit nicht endgültig möglich ist, aber Ingram und Ball werden, also auch Lonzo Ball können bald, oder also im Fall von Ingram sofort ziemlich teuer werden.
Ja.
Drew Holiday ist interessant, also er hat im Sommer 21 eine Option und bis vor kurzem ging man davon aus, dass er die halt nicht zieht und dann Free Agent wird und dann mal schauen. Jetzt ist die finanzielle Lage vielleicht eine andere, also nimmt er sie dann oder nicht? Das ist interessant. Ich meine, sie haben bis 2024 potenziell 8 Erstrunden-Picks. Also auch nicht ganz wenig.
Ja.
Also damit lässt sich auch sicherlich einiges anfangen. Und sie haben auch ein gutes Front Office. Also ich bin eigentlich recht optimistisch, dass sie auch das richtig steuern werden und so. Aber auch hier, es sind die Pelicans. Und ich tue mich da so ein bisschen schwer, dass so schon deswegen komplett alles als sie haben es jetzt und das wird jetzt und das entwickelt sich überragend zu akzeptieren, weil ich einfach bei den Pelicans da, ja, über die letzten Jahre ist man da ja ein bisschen gebranntes Kind, wenn man das so verfolgt hat und ich bin einfach mal, ich will da noch nicht so komplett euphorisch mit denen umgehen. Mhm. Und auch Thema Coach, also Elvin Gentry ist aktuell auch nur bis 2021 unter Vertrag, was sie da machen, mal gucken, weiß ich auch noch nicht.
Also ich kann die Bedenken definitiv nachvollziehen, wobei ich dann schon immer so an dem Punkt bin, wenn es ein neues Front Office gibt, also klar ist die Organisation mehr als das Front Office und da gibt es dann irgendwie sicherlich irgendwelche Strukturen, die dann vielleicht noch etwas, ja, irgendwie an alten Dingen klammern oder Entwicklungen etwas verlangsamen zumindest mal, aber ich hatte schon so den Eindruck, dass David Griffin da auch wenn man ihn so hört, so in anderen in Podcasts, dass er schon jemand ist, der seine Vorstellungen gut rüberbringen und auch gut voranbringen kann.
Ja.
Und deshalb habe ich da so ein gewisses Vertrauen, dass er da, also weil ich ihn auch irgendwie also so was ich jetzt mitbekommen habe, habe ich so den Eindruck, dass er schon ziemlich genau weiß, was er so tut. Oder da echt eine gute Idee hat. Also ich finde jetzt gerade, weil er jetzt in New Orleans einfach, ich meine, in Cleveland war es halt LeBron und dann, das war irgendwie eine andere Situation, aber ich finde so die Art und Weise, wie er das jetzt alles, wie er die Davis-Geschichte gehandelt hat, wie auch das Team irgendwie aufgebaut war. Ich meine, ich finde schon, dass man jetzt gesehen hat, dass die Pelicans eigentlich, wenn alle fit gewesen wären, stünden sie meiner Meinung nach schon deutlich näher an den Playoffs, eigentlich fast sogar, stünden sie meiner Meinung nach an den Playoffs. Und darauf lässt sich, finde ich, gut aufbauen. Ich finde, wir haben gesehen, dass das Ingram und Lonzo auch, aber Ingram und Zion deutlich besser harmonieren können. Haben wir auch letzte Woche oder vorletzte Woche mal geredet. Und mit Zion hast du einen Franchise-Player. Klar, Fitness ist immer eine Frage, Entwicklung ist immer eine Frage, aber irgendwo, weiß ich nicht. Also ich bin mir schon auch bewusst, dass die zwei jetzt vielleicht nicht unbedingt der Realität entspricht, dass da auch noch den einen oder anderen gibt, der da ein Wörtchen mitredet. Aber irgendwo, finde ich, ist die Basis jetzt schon so gut. Und wie du sagst, mit den Picks hast du so viel Flexibilität, dass du da eben auch sehr, sehr gezielt dich verbessern kannst. Und gleichzeitig hast du jemanden, dem ich es zutraue, dass er das auch tut. Und dann kann da was draus entstehen. Deswegen habe ich sie sehr hoch.
Ja, aber finde ich auch okay. Also ich möchte das auch alles glauben. Es würde mich freuen, wenn es da alles gut läuft. Und es spricht auch viel dafür. Also ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Punkt. Wir kommen ja jetzt langsam in die Range, wo es wirklich um die guten Teams geht.
Genau.
Also ich habe sie ja jetzt auch nicht irgendwie als Grütze eingestuft überhaupt.
Nee, eben.
Aber also das, was bei mir jetzt noch so kommt, sind schon überwiegend Teams, die auch in den nächsten Jahren vielleicht irgendwie mal einen Titel holen können und oder zumindest mal um die Finals mitspielen können und so. Und da sehe ich die Pelicans halt noch nicht. Aber es kann gut sein, dass es in 3 Jahren sie in der Lage, also in der Ausgangslage sind, wo es quasi nächste Saison passieren kann, sozusagen.
Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, also das ist ja jetzt, also natürlich ist es gerankt, aber es sind ja teilweise auch Nuancen und dann verschiebt sich das natürlich ganz, ganz schnell mal. Und da, wie du, dann kann auch mal Nummer 12 steht plötzlich in Conference Finals sozusagen.
Ja, ich meine, die Blazers also, waren ja letztes Jahr auch in den Conference Finals, obwohl sie da nichts verloren hatten.
Ja. Nicht wahr? Weil nämlich das Team, das ich an 12 habe, verkackt hat in den Semifinals. Also ich habe die Nuggets an 12.
Die Nuggets, ja, okay.
Ja. Also einfach, ja, Jokic, sensationell. Keine Ahnung, wie er jetzt als Bohnenstange durch die Liga gleitet. Wir wissen es noch nicht. Aber
ich bin auch wie Baryshnikov. Aber ein betrunkener Baryshnikov.
Dann, ja, also Murray, diese Saison jetzt ja immer noch ein bisschen die Konstanz vermissen lassen. Es ist nicht das perfekte Team. Es gibt sowieso nicht das perfekte Team. Aber irgendwo, ich bin halt gespannt, was mit Millsap passiert.
Ja.
Dessen Vertrag jetzt ausläuft. Ob es der halt schon relativ gut neben Jokic passt. Also vielleicht gibt es aber auch einen, wenn es dem Mann ergeht, vielleicht finden sie auch jemanden, der ähnlich gut zu Jokic passt. Dann natürlich, wie sie Porter, wie sie da die Rolle finden, weil er ja schon immer wieder hat aufblitzen lassen, dass er wertvoll sein kann. Aber dann gibt's mal wieder, dann hat er mal wieder nicht so richtig gespielt oder hat nur wenige Minuten bekommen und so. Und ich muss mal gucken, Jeremy Grant hat
Spieleroption. Player Option.
Ja. Ist jetzt natürlich auch die Frage, ob er sie zieht oder nicht. Es hieß erstmal, er wollte sie nicht ziehen, habe ich mal gehört. Und jetzt will sie vielleicht ziehen. Sie haben es ja durch den Trade auch, dass Malik Beasley Richtung Minnesota gegangen ist, haben sie es so ein bisschen ausgedünnt. Aber also der Kern des Teams steht und ich glaube auch, dass da noch Entwicklungspotenzial ist. Also ich glaube auf jeden Fall, dass da Entwicklungspotenzial ist. Und sie sind für mich weiterhin eins der Teams, denen ich eigentlich immer, also auch in den Playoffs, eine Überraschung zutrauen könnte.
Habe ich auch so. Deswegen habe ich sie auch ein bisschen höher gerankt. Also an 9 habe ich sie.
Okay.
Weil ich glaube, Jokic alleine, solange er gesund ist und den Eindruck habe ich, also bisher, er hat ja jetzt keine allzu großen Ausfallzeiten, garantiert dem Team an sich schon einen recht hohen Floor.
Ja.
Die Frage ist dann, also was dann die Upside angeht, langfristig, da ist halt einerseits die Frage Porter, wie der sich entwickelt und andererseits, ob Murray in seinen Vertrag hineinwächst, der auch immer noch wirklich sehr jung ist und ob Gary Harris seine Form von vor 2 Jahren ansatzweise wiederfinden kann. Weil dann ist es eigentlich ein Team, was nicht wirklich große Schwächen hat. Also es ist dann trotzdem so, dass man um Jokic herum schon arbeiten muss, damit man eine vernünftige Defense produzieren kann. Aber es ist nicht unmöglich.
Wobei, wer weiß, wie es jetzt ist.
Ja, stimmt. Jetzt ist es wahrscheinlich ganz anders. Aber letztendlich so an ihm habe ich wenig Zweifel. Alles drumherum ist halt so ein bisschen die Frage. Aber ich sehe einfach auch viel Talent in dem Kader und habe deswegen auch so ein bisschen zumindest die Vorstellung, dass das noch stärker zusammenwachsen kann. Und zumal halt wirklich, abgesehen von Millsap, wenn er bleibt, sind halt auch alle wichtigen Akteure einfach jung. Also das.
Ja, auf jeden Fall.
Sie können also zusammenwachsen.
Zusammen. Ja. Ja. Stimmt. Stimmt. Wie, also ein bisschen wie die Grizzlies, nur halt schon einen Schritt weiter oder zwei.
Ja.
Im Endeffekt. Na, stimmt. 11 wären bei mir dann die Rockets. Haben wir schon gehabt bei dir?
Die Netze.
Die Netze an 11 oder was?
Ja.
Die habe ich an 7 tatsächlich.
Ja, siehst du mal. Also, die hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen höher gerankt, wenn ich glauben täte, dass Durant ist, sobald er wieder spielt. Dann muss man sie natürlich ein bisschen höher einschätzen. Aber momentan ist es so, sie haben jetzt eigentlich keinen Coach. Ich bin auch gespannt, wen sie da dann letztendlich präsentieren. Also Tyronn Lue galt ja irgendwie vaage als Favorit. Jacques Vaughn kriegt jetzt vielleicht auch eine Chance. Der macht das ja interimsweise. Aber ja, grundsätzlich habe ich halt so ein bisschen Sorge, habe ich auch schon öfter gesagt, ich bin mir nicht so sicher, wie gut Durant und Kyrie Irving als Spieler und als Charaktere zusammenpassen in so einem Team. Ich glaube, das sind neben dem Court gute Freunde und dass die sich da auch irgendwie gegenseitig gut supporten können, aber ich weiß nicht, wie das dann im Teamgefüge funktioniert und vor allem auch, wer dann die Rolle des Anführers wirklich einnehmen kann, weil meiner Meinung nach sind das beide im Lauf ihrer Karriere bisher nicht gewesen. Und einer von beiden muss es aber eigentlich sein, weil sie halt unfassbare Macht haben innerhalb dieser Organisation. Und also vielleicht kann Durant das, vielleicht auch nicht. Da bin ich halt einfach nicht so komplett von überzeugt. Und deswegen sehe ich halt diesen Fit irgendwie ein bisschen negativer als viele andere. Und ja, auch bei allem drumherum. Mal gucken. Also sie haben halt schon auch noch ein paar Entscheidungen zu klären. Also Joe Harris wird jetzt ja beispielsweise unrestricted Free Agent. Da wird man eine Entscheidung treffen müssen. Sie müssen für sich definieren, ob Caris LeVert die dritte Geige ist oder ob sie noch wen anders holen wollen. Also es gibt ja auch da immer mal wieder Gerüchte, dass sie einen dritten Star suchen. Also keine Ahnung, wer das dann auch sein soll, aber ja, für den Moment habe ich einfach bei den Nets schon relativ viele Fragezeichen. Also gerade auch, was die unklare Lage mit Head Coach und so angeht.
Ja, die sind definitiv da. Also da war ich jetzt auch, also das hindert mich auch dann, sie jetzt höher zu setzen. Also ich habe es jetzt schon relativ hoch, einfach weil ich bei Durant, ja, Achillessehne, schwere Verletzung, aber Durant ist einfach aufgrund seiner Konstitution, aufgrund der Art und Weise, wie er spielt. Also er braucht natürlich gerade in der Defense braucht er natürlich seine Geschwindigkeit schon. Bin ich gespannt, wie das sein wird, aber gerade offensiv kann ich mir schon vorstellen, dass er da noch zumindest ein ähnlicher Spieler ist und dann damit, hast du ja auch schon gesagt, das hebt einfach so den Floor von den Floor der Nets für mich dann einfach. Spielerischer Fit mit Kyrie, also ja klar, ich meine, sind zwei Spieler, die schon eher so den eigenen Abschluss suchen, aber trotz aller Triple-Double ist halt Westbrook, also Durant ist es theoretisch schon auch gewöhnt, mit einem balldominanten Point Guard zu spielen. Also er ist natürlich auch aus OKC weg, weil er gern in diesem Gefüge der Warriors spielen wollte, hat dann gemerkt, dass ihm das vielleicht auch gar nicht so zusagt. Vielleicht passt auch sowas, so ein bisschen so ein One-Two-Punch, ein klassischer, passt vielleicht auch besser zu Durant, keine Ahnung. Von daher bin ich da mal gespannt, wie das ist. Dynamik, klar, könnte bei zwei so ja, Leuten, keine Ahnung, ich finde es schwer, irgendwie den Charakter einzuschätzen aus der Distanz, aber so wie sie rüberkommen, die halt doch ein bisschen nicht immer die empathischste Art an den Tag legen, zumindest in der Öffentlichkeit, vielleicht kann man es irgendwie so sagen.
Die den Ruf haben, nicht die ganz einfachsten
Spieler zu sein. Und den Ruf haben, nicht die einfachsten zu sein, bin ich auch gespannt, wie es geht, aber vielleicht entwickelt sich auch, weil es halt gute Freunde sind und die kann ja niemand trennen, das wissen wir ja und vielleicht.
Die beiden trennt keiner.
Die beiden trennt keiner, genau, aber vielleicht, ja, vielleicht können sie dann. Kommen sie dann auch mit anderen Dingen von außen besser klar? DeAndre Jordan ist vielleicht auch noch was das Persönliche angeht, ein positiver Einfluss.
Ja, das Ganze. Bestimmt.
Ich meine, er ist ja auch noch bis 23, glaube ich, unter Vertrag.
Er ist auch ein Teil der Big Three bei den Nets.
Genau, genau. Und nee, also die Fragezeichen, also gerade diese Coaching-Sache finde ich nach wie vor krass, dass sich das so entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat. Und irgendwie sind die Nets jetzt nicht mehr so diese Vorzeige-Franchise, die sie noch vor einem Jahr waren.
Ja, die Identität haben sie verkauft. Aber ist auch logisch, weil sie haben braucht die Identität, um dann die Superstars zu kriegen.
Genau.
Die
haben sie jetzt. Genau. Und es ist eine spezielle Superstar-Gemengenlage und ich bin da sehr gespannt, wie sich es entwickelt. Aber irgendwie, wie gesagt, also ich hoffe einfach auch, dass Durant halt annähernd der Spieler ist. Ich kann es mir auch vorstellen, aufgrund der Art und Weise, wie er gespielt hat. Und aufgrund der körperlichen Voraussetzungen gepaart mit dem Skillset. Und deshalb würde ich sie jetzt weiter vorne sehen, an 7 quasi.
Na gut.
An 10 wiederum sehe ich die Sixers.
Ha, dann haben wir doch nochmal eine Übereinstimmung.
Es ist ein Traum.
Sharks
ist ein Traum. Das Geile finde ich, wenn man sich die Verträge der Sixers anschaut, so das Team steht eigentlich so für die nächsten 4 Jahre, also es sei denn, es gibt irgendwelche Trades, aber so im Großen und Ganzen, Harris bis 24 unter Vertrag, Horford bis 23, Embiid bis 23, Simmons bis 24, Thibault auch bis 23, also
ne? Steht.
Der Kern.
Fühlt sich aber irgendwie nicht so an, als würde es stehen.
Nee, irgendwie nicht, ne? Das ist komisch, ja. Ein bisschen Trust the Process und so wieder zurück
dazu. Es ist so ein, das ist echt ein Team von den Namen und vom Talent her und überhaupt, wenn ich mehr Vertrauen in die Organisation hätte, dann müsste ich sie höher einschätzen. Also ich halte aber Elton Brand nicht für einen guten GM oder beziehungsweise hat er es zumindest bisher mit seinen Entscheidungen meiner Meinung nach nicht gezeigt. Das zeigt sich durch diese Klopper-Verträge, die du schon genannt hast. Also dass man einen so langen Vertrag nochmal Al Horford in dessen Alter beispielsweise gegeben hat, das hatte schon Gründe, dass Boston das nicht gemacht hat. Und die konnten das im Zweifel ein bisschen besser einschätzen, glaube ich. Auch Tobias Harris, der wirklich ein guter Spieler ist, aber absolut kein Star. Und dem 5 Jahre Max hinzulegen, finde ich halt irgendwie immer noch Wahnsinn. Mhm. Und irgendwie, ja, das ist alles so ein bisschen überhastet gewesen, meiner Meinung nach. Und das haben wir auch schon öfter thematisiert, deswegen müssen wir es auch nicht breit treten, aber das Team wurde einfach noch zu keinem Zeitpunkt um die Stärken der beiden wichtigsten Spieler aufgebaut und das Thema haben wir immer wieder und das werden wir haben, bis es irgendwann einer von beiden wahrscheinlich nicht mehr da ist, weil es immer heißt, Embiid und Simmons können nicht zusammenspielen, statt mal zu gucken, ja, aber vielleicht könnten wir es ja versuchen, ihnen Leute dahin zu stellen, die es ihnen erleichtern. Das wäre doch mal ein Ansatz.
Das ist eine Option.
Wir machen das mit den Schirmchen.
Genau. Ja, weil ich meine eigentlich, also natürlich schließen sie beide gerne irgendwie am Ring ab und natürlich fühlt sich Embiid dann irgendwie bemüßigt durch Simmons Wurfallergie nach draußen zu gehen, was eigentlich keine so geile Idee ist. Aber jetzt, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hättest 3 Shooter außenrum, also würde das A gut funktionieren und B, wenn du das ausklammerst, ich meine, Simmons weiß durchaus, wie er seine Mitspieler einsetzen kann.
Ja.
Defensiv hast du einen der besten defensiven Bigs der Liga, vielleicht den besten defensiven Big der Liga. Du hast noch dazu einen der defensiv besseren Verteidiger vorne der Liga.
Ja.
Ist jetzt auch nicht der mieseste Fit. Also da gibt es schon Optionen. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt total verloren wäre. Aber ja.
Und meine Befürchtung ist aber, dass wir es halt nie in seiner kompletten Erfüllung sehen werden, sondern ich glaube, dass früher oder später wahrscheinlich einer von beiden getradet wird, um dann zu gucken, wie es dann woanders funktioniert. Und ich meine, dann, das ist auch ein Grund, warum sie trotz allem ja auch hoch zu ranken sind. Sie haben diese Qualität und wenn einer getradet wird, dann wird er auch einen ziemlich krassen Gegenwert bringen. Das ist schon auch so, ne? Also, weil das halt einfach, es sind ja für sich beides wirklich einfach überragende Talente nach wie vor. Und also bei allen Zweifeln, die man haben kann an Embiids Gesundheit und an Simmons Wurfallergie. Es gibt Mittel und Wege und glaube ich auch durchaus die Vision bei beiden ist eigentlich relativ klar, wie man um den jeweiligen Star ein Team aufbauen könnte. Das haben die Sixers einfach nur bisher nicht getan. Auch da ist die Frage nach dem Coach, glaube ich, berechtigt, weil ich das Gefühl hatte, dass wenn es jetzt in den Playoffs irgendwie in der ersten Runde Schluss ist, dann ist wahrscheinlich auch für Brad Brown Schluss. Und gleichzeitig haben sie aber auch das Potenzial, halt deutlich mehr zu erreichen. Also es ist irgendwie ein spannendes Team. Das kann halt auch in 3 Jahren schon wieder eine komplett andere Situation sein in Philly.
Ja, also es kann aber genauso auch Klick machen, denke ich mir manchmal irgendwie.
Ja.
Dass da irgendwie auf einmal ja, dass auf einmal irgendwie alles funktioniert oder dass auf einmal irgendwie rausfinden, wie es funktionieren kann und dann. Oder natürlich meinen sie traden Simmons für Zach LaVine und Otto Porter Jr.
Oder Hinkie kommt zurück und tradet einfach alle.
Ja, genau.
Fängt wieder bei null an, weil das mehr Spaß macht.
Dann, ja, genau. Ja, 9.
Waren bei mir die Nugeten.
Die Nugeten sind bei mir die Kelten.
Was? Das ist ja ein Affront.
Ja, ein bisschen provozieren muss man doch,
oder? Das ist wirklich ein Affront. Erzähl mal.
Also, pass auf. Auch da wieder so ein bisschen Ausschlussverfahren. Also, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn du da hast. Darf ich raten?
An 9?
Noch ganz kurz.
Ah, nee, an 8, meinst du?
Hä? Ah, nee, stimmt, du hast ja 9, hattest du ja die
Nugeten.
Ja,
die genau. Nugeten.
Die genau, nee, machen wir erstmal die Kelten. Ich habe einfach, also.
Du wolltest mich einfach provozieren.
Ich wollte dich provozieren. Nee, also bei den Kelten sieht echt alles, sieht eigentlich alles wunderbar aus. Tatum hat sich entwickelt, Brown hat sich entwickelt, stehen alle noch lange unter Vertrag, beziehungsweise Tatum hat nach der nächsten Saison kann er seinen Vertrag verlängern oder kann er jetzt verlängern?
Er kann jetzt verlängern.
Kann jetzt verlängern.
Also halt vorzeitig.
Genau, also der Kern ist wunderbar aufgestellt und ich meine, 9 ist ja nicht scheiße. Also 9 ist ja jetzt nicht so, dass ich dir nicht zutraue. Also es kann auch, im Endeffekt ist es, finde ich, mehr oder weniger beliebig fast austauschbar irgendwie. Und wie gesagt, dadurch, dass ich eben die Grizzlies und die Pelicans so hoch gerankt habe, sind natürlich andere gefallen.
Ein Affront.
Und das ist jetzt rational auch gar nicht immer alles zu erklären, aber für mich sind die Celtics, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich habe die Warriors davor, da ist zwar, spielt das Alter eine Rolle, aber da ist halt auch noch Gewürzsteffen und irgendwo, und mein, die anderen kommen zwar ran, aber Lightyears muss halt auch erstmal aufholen. Und nein, aber na, wie, keine Ahnung, wie ich das jetzt verargumentiere. Ich hab die Liste dann teilweise auch einfach so gemacht.
Wie gewürfelt,
wie,
ja.
Ja, wie gewürfelt. Nee, aber es ist halt
wie bei, so. Wie beim Kicker die Noten, ja, ja.
So eine spontane Eingebung quasi.
Klar.
Aber ja, Celtics an 9 war jetzt irgendwie so mein nächster Punkt. Aber könnte auch 5 sein.
Oder 4. Da stehen sie bei
da
mir.
Da hast du sie, das?
Ja. Weil.
Ja, gut.
Top Coach, aber, Top Manager. Du
musst aber nicht über meine 17 beim Bulls beschweren, ne?
Logisch. Also, Top Coach, Top Management, guter Markt, starker junger Kern. Brown hat einen teamfreundlichen.
Ist es ein guter Markt?
Ja, ist es. Sie haben über die letzten Jahre diesen Ruf auch abgelegt, dass sie keine Free Agents bekommen können. Also, das Argument zieht nicht mehr.
Ja, ja. Außer du fragst Anthony Davis Vater natürlich.
Gut. Anthony Davis Vater sollte man wahrscheinlich nicht fragen. Aber also muss man, finde ich, schon sagen, dass über die letzten Jahre sie jetzt diesen Aspekt hinter sich gelassen haben. Deswegen ja. Würde ich schon sagen, dass das ein guter Markt ist. Es ist nicht der Beste. Der Beste ist natürlich L.A. und New York kommt auch davor. New York in Form von Manhattan kriegt es allerdings jetzt auch nicht unbedingt genutzt über die letzten Jahrzehnte. Ja. Und
nicht alle 5 Boroughs sind ein guter Markt in New York.
Genau. Und also von daher, mir fallen jetzt nicht so viele ein, die ich zwingend davor ranke. Also Miami würde ich noch davor packen. L.A. natürlich, echt? Aber sonst. Und Golden State vielleicht von mir aus, aber die haben jetzt auch erstmal keine.
Ach so, als Markt jetzt?
Sorry. Ja.
Ja, ich war jetzt gerade irgendwie beim Team. Nee, okay. Ja.
Nein, Miami habe ich doch schon genannt.
Ja, die ja sind, stimmt.
Die waren
stimmt.
Auf 7, glaube ich, bei mir. Aber ja,
ein bisschen länger dran. Ich bin kurz weggenickt. Na gut.
Ja, ja. Ist auch warm hier.
Ja.
Aber, nee, Boston hat vor allem auch immer noch Handlungsspielraum, weil immer noch einiges an sogar extra Draft-Assets reinkommt. Hayward ist jetzt die einzige bisschen lose Frage. Also, ja. Der hat halt auch eine Option für nächstes Jahr. Ich schätze mal, dass er die ziehen wird. Aber ja. Ansonsten, sie sind halt vor allem auch mit der Spielweise und dem Kader, den sie jetzt haben, sind sie, glaube ich, ganz gut aufgestellt für die Richtung, in die sich die NBA bewegt. Also mit sehr viel Vielseitigkeit, vor allem Wing-lastigem Spiel und so. Und ich glaube halt, dass die über die nächsten Jahre weiter ziemlich oben mitspielen werden. Auch wenn ihnen noch diese eine Figur wie jetzt ein Giannis oder so fehlt ihnen halt. Ja. Aber also wer weiß, vielleicht wird ja Tatum so einer. Und sonst wegen Romeo Langford. Alles möglich. Ja. Aber ja, auf deswegen, also Celtics hatte ich auf 4.
Okay. Ja, finde ich. Ich bin mir halt beim Potenzial der Celtics nicht so 100% sicher. Also wenn du, also ganz, was die ganze Spitze angeht, also ich glaube auch, dass sie auf jeden Fall oben mitspielen werden, aber wenn ich mir jetzt, wie weit hoch geht's noch mit Kemba? Brown ist ja, also Brown hat sich eigentlich auch immer verbessert, aber wie viel Optionen gibt es da so, und dann bist du halt bei Tatum, bei dem schon noch relativ viel geht, oder was heißt relativ viel geht, aber der diese Saison in eine relativ gute Richtung geht, aber trotzdem ist das Team dann richtig gut, aber ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht noch ein paar gibt mit mehr Potenzial einfach.
Das kann sein, deswegen habe ich auch 3 vor ihnen noch.
Ja, aber ein paar mehr als 3.
Ja.
Nein, aber ich kann, also ich, ja, 9, also ich hätte jetzt auch nichts, 4 finde ich vielleicht minimal hoch. 5, 6, 4.
Ja.
4. 8.
8 waren bei mir die Raptors.
Waren bei die Raptors und die Warriors.
Die habe ich auch ein kleines Stückchen höher. Aber gut, da ist halt auch der Faktor, mir geht es um die nächsten 3 Jahre und dir mehr um den Status in 3 Jahren. Ja. Ne? Das ist natürlich ein bisschen.
Genau, da ist ein bisschen, genau, da bin ich halt mal gespannt, wie das Alter sich bemerkt macht. Also ich glaube, dass Curry durchaus gut länger spielen können wird, wenn er sich denn nicht verletzt. Einfach weil, ja, den Raum, den er reißt, das ist beim Fußball, die Bewegung permanent und sein Wurf, den verliert er ja nicht. Clay muss man halt schauen, Kreuzbandriss, dann vielleicht aber diese Saison, die ja irgendwo bei ihnen schon so ein bisschen eine Pause war, also bei Curry, bei Green ja teilweise auch, konserviert vielleicht nochmal ein bisschen. Gleichzeitig kriegt Green nochmal die hundertprozentige Kurve. Wie wird es mit Wiggins? Eric Pascal auf jeden Fall. Haben sie einen vielversprechenden Rookie, der zumindest hat, ich meine, das ist ja auch bei ihnen immer so ein Punkt, dass sie solide, gute Rollenspieler brauchen. Da haben sie vielleicht sogar einen gefunden. Dann entwickeln sich die anderen wie Jordan Poole und so. Ich bin ja mal gespannt, wie es jetzt halt in 3 Jahren genau aussieht, wie viel Curry dann halt oder wie dominant in Anführungszeichen Curry dann halt noch ist, wie Clay jetzt zurückkommt. Aber, also ich meine, das Potenzial für viel ist auf jeden Fall noch da.
Ja, also dieses Trio, wenn es ansatzweise gesund ist, gibt einfach von alleine eine ziemlich hohe Kompetenz, glaube ich. Und da muss man leider jetzt mittlerweile natürlich ein bisschen schauen, was die Gesundheit ist. Aber also wenn sie zur Verfügung stehen, dann garantieren sie dir eigentlich halt auch, wie wir schon gesagt haben, einen hohen Floor, und also in dem Fall, glaube ich, sogar einen extrem hohen Floor. Alles drumherum ist halt so ein bisschen schwierig, also weil sie da einfach wenig haben und teilweise, also nicht von vorne anfangen müssen, aber halt schon sehr, sehr viele Sachen irgendwie noch klären müssen und dafür jetzt nicht mega viel Spielraum haben. Also über die nächsten Jahre pulvert kein Team so viel Kohle raus wie die Warriors und sie haben gleichzeitig irgendwie relativ viele Bedarfspositionen. Wiggins ist halt ein großes Fragezeichen. Der Lottery-Pick, den sie jetzt kriegen werden, ist auch eine relativ interessante Frage. Also ob sie da überhaupt den nutzen, um jemanden zu draften, oder ob sie das eher als Trade-Asset benutzen. Weil eigentlich, wenn der Kern ja schon relativ alt ist, dann willst du vielleicht eher jemanden haben, der sofort mithilft und nicht jemanden, den du erst entwickeln musst. Und was das dafür bedeutet, muss man mal schauen. Und ich glaube, diese Saison hat halt, also es war jetzt auch ein Extremfall, aber hat schon auch gezeigt, es gibt schon auch eine legitime Fallhöhe. Und da einfach um die 3 herum nicht so viel Qualität da ist, kann es dann halt auch schnell gehen. Deswegen bin ich da auch mal gespannt, wie sich das über die nächsten Jahre entwickeln wird. Aber mit so einem gewissen Grundvertrauen in die 3, denke ich halt, sie haben schon die Chance, auch weiter ziemlich weit oben mitzuspielen. Deswegen habe ich sie auch an 5 gerankt.
Okay. 7 waren bei mir die Nets.
Ja, bei mir die Heat. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Und dann kommt 6. Jetzt an 6 das Team, bei dem ich denke, dass du es dann wahrscheinlich auf 1 hast. Die Mavs. Habe ich recht?
Nee, nicht ganz. Ich habe sie auf 5.
Oh, okay. Das ist was? Was? Wieso ein Des?
Ja, weil halt.
okay, verstehe.
Nein, ich habe sie. Also gut, warum habe ich sie auf 5? Ich meine, 5 ist ja eigentlich schon die absolute Spitze.
Ja.
Weil Luca.
Ja.
Weil Porzingis. Weil Maxi Kleber natürlich. Nee, aber ein Team mit Doncic, also ich glaube, viel bessere Eckpfeiler kannst du wahrscheinlich die nächsten Jahre kannst du meiner Meinung nach nicht haben. Ich glaube, dass Porzingis hat sich auf jeden Fall in die Saison reingespielt.
Ja.
Und da hast du dann schon ein ziemlich einzigartiges Duo irgendwie, das sich auch ergänzen kann. Und wenn dann so gewisse, ja, also wenn man gewisse vertragliche Bindungen, die zum Beispiel aufgrund des Porzingis-Trades da sind, wenn die dann nicht mehr bestehen, dann kannst du das Team auch noch ein bisschen ja, ausbalancieren. Und deswegen glaube ich, dass die Mavs auf jeden Fall nächstes Jahr eine ziemlich gute Rolle spielen werden.
Ich glaube auch. Also das garantiert ihnen allein schon, dass sie halt, glaube ich, den besten jungen Spieler der Liga haben. Das ist für mich deutlich nämlich absolut. Also außer man sagt, Giannis ist ja auch noch jung, aber von der Kategorie kleines bisschen jünger noch, ist es für mich halt auf jeden Fall Doncic. Und ja, sie haben außerdem einen der besten Coaches, der auch, glaube ich, noch eine ganze Weile da bleiben wird. Der Supporting Cast ist jetzt schon ganz ordentlich und sie haben 2021 potenziell auch Max Cap Space. Also ich glaube auch, dass dieser Faktor mit Doncic zusammenzuspielen auch einige Leute anlocken könnte, was dann vielleicht dazu führt, dass die Mavs im Gegensatz zu früheren Jahren das vielleicht sogar mal schaffen, Leute, die sie haben wollen, auch zu bekommen. Ich glaube, dass
Giannis zum Beispiel, meinst du?
Ja. Die Vorstellung ist irgendwie zu übel. Also,
das wäre geil.
Das wäre schon echt krass, aber glaube ich nicht. Ja. Nee.
Twin
deswegen,
Towers mal ganz neu.
Deswegen kommen die Bucks ja auch noch. Aber ja, also das Einzige, was man ihnen ein bisschen ankreiden kann, weshalb sie bei mir an 6 sind und nicht noch weiter oben, ist recht viele langfristige Verträge haben sie schon. Mhm. Wobei der einzige, den ich jetzt nicht gut finde, ist der von Paul, was auch dem geschuldet ist, dass er verletzt ist. Aber ich war schon vorher nicht der größte Fan davon. Aber ansonsten sind das eigentlich gute Value-Deals. Also zum Beispiel Kleber und Curry verdienen eigentlich unter Wert, würde ich fast sagen. Und deswegen so die Situation ist ganz gut. Die geben halt über die nächsten Jahre First-Round-Picks ab. Also 21 und 23 gehen glaube ich, die Erstrunden-Picks nach New York. Aber sie haben auf jeden Fall, also sind in einer sehr guten Lage, um aus diesem jetzt schon ziemlich guten Team ein absolutes Spitzenteam zu machen in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich.
Denke ich auch. Also da bin ich definitiv bei dir. Du hast sie an 6. An 6 habe ich die Lakers tatsächlich.
Ah ja.
Aber halt auch, weil jetzt in 3 Jahren.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie im Laufe dieser 3 Jahre den Titel gewinnen. Mhm. Ich bin halt nur, und ich gehe auch irgendwie davon aus, dass Davis verlängert. Also sonst hätte nämlich das ganze Theater nicht gebraucht letztes Jahr. Mhm. Und es sah jetzt nicht so aus, als könnte man sich überhaupt nicht riechen, unerwarteterweise. Aber ja, ich meine, und ich würde jetzt sogar davon ausgehen, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass LeBron nochmal den großen Wechsel vollzieht, irgendwie, dass er, also vielleicht ganz, ganz, ganz am Ende, dass er nochmal irgendwie vielleicht nach Cleveland geht, aber ich weiß gar nicht unbedingt, ob er das macht. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass seine Karriere in L.A. zu Ende spielt.
Ja, das war auch dann, eher ein Scherz von
mir. Also, ich habe jetzt gerade kurz drüber nachgedacht, habe mir dann gedacht, eigentlich vielleicht doch irgendwie. Aber nee, ich denke halt, irgendwann kann ich mir schon, glaube ich, in den nächsten Jahren, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie ein paar überholen werden. Und dann hast du mit Davis LeBron immer noch ein sehr gutes Duo, das auch mit den richtigen Spielern an ihrer Seite schon noch relativ viel ausrichten kann, aber dann ist es halt natürlich, dann ist es nicht mehr das Top-Duo, das du jetzt hast, dann ist es halt nur noch ein sehr, sehr, sehr gutes Duo, in Anführungszeichen nur noch natürlich, aber deswegen an 6.
Ja, finde ich
Und außenrum legitim. Ist ja auch noch viele Fragezeichen, also ich meine, das Team ist ja kein organisch gewachsenes Team.
Ja, und da kommen wir halt wieder an diese unterschiedlichen Definitionen, die wir dafür gemacht haben, weil ich würde auch sagen, sie haben die nächsten 3 Jahre gute Chancen, einen Titel zumindest noch zu holen. Ich glaube, die größte Chance ist dieses Jahr, aber auch darüber hinaus noch, weil ich glaube schon 2-3 Jahre auf Top-Niveau hat LeBron noch.
Ja.
Und also deswegen habe ich sie an 3 geführt, weil ich sehe da noch 2 Teams, die akut noch bessere Karten haben, aber die Lakers sind da auf jeden Fall noch, mischen da absolut noch mit. Und solange sie dieses Duo haben und dieses Duo vor allem auf dem Niveau spielt, haben sie auch das Beste der Liga, meiner Meinung nach, und haben einen überragenden Markt. Und dennoch, also 2021 könnten sie noch mal richtig, richtig Kohle haben, um noch mal jemanden zu holen. Und danach oder darüber hinaus wird es halt schwierig. Und wobei, nee, Quatsch, stimmt auch gar nicht. Sie müssen ja, nein, Moment, ich hab's falsch im Kopf. Aber selbst wenn sie Davis jetzt einen Maximalvertrag geben, könnten sie im Sommer 2021 noch mal ganz gut was übrig haben, Stand jetzt, weil sie ja kaum langfristige Verträge haben.
Ja.
Das wäre noch mal eine Möglichkeit. Und ansonsten haben sie aber tatsächlich wenig Möglichkeiten, dieses Team noch zu verbessern. Also sie haben eigentlich keine Trade-Chips mehr. Ihre
Pick-mäßig ist ein bisschen mau momentan.
Die Draft-Picks gehen bis 2030 nach New Orleans ungefähr. Ja. Also das dauert alles ein bisschen. Also ja. Sie müssen jetzt halt liefern und die Möglichkeiten, das noch zu ergänzen, sind begrenzt. Sie haben halt Kuzma noch als Trade-Chip, das ist der einzige und das ist auch nicht der geilste Trade-Chip der Welt, aber ja, also gemünzt auf diese 3 Jahre ranke ich sie halt deswegen schon noch sehr hoch. Und ich glaube, dann, wenn wir auf die Situation in 3 Jahren schauen, dann würde ich sie wahrscheinlich auch ein bisschen negativer sehen. Also, weil sobald Davis, glaube ich, der beste Spieler des Teams ist und auch das Team führen muss, sehe ich dann schon, also ich weiß nicht, ob das so seine Rolle ist, sondern ich glaube, es ist perfekt, wenn er einfach die Nummer 2 ist in der Hierarchie. Und wenn er das dann irgendwann nicht mehr ist, dann schauen wir mal weiter. Aber ja,
wie gesagt. Aber vielleicht hilft ihm die Zeit neben LeBron jetzt.
Sollte sie eigentlich, ne?
Also um da besser in diese
vielleicht Rolle reinwachsen. Vielleicht wird er dadurch aber auch wie Kyrie und fängt irgendwann an, wirres Zeug zu reden.
Das kann sein.
Wir werden das beobachten.
Ja, wir bleiben dran.
Ja.
Gut, 5 habe ich Mavs, hattest du, hast du schon gesagt gehabt?
Ja, da hatte ich die Krieger.
Ah ja, genau. Die Krieger, dann 4, ich Grizzlies, du deine Kelten.
Sie.
3.
Hatte ich die Lakers.
Ich Clippers. Weil, also ich meine, theoretisch, also dieses Team ist ja etwas ausgewogener zusammengestellt als jetzt die Lakers. Wir haben jetzt natürlich den Fall, dass George und Kawhi für die Saison 21-22 eine Player-Option haben, dass sie theoretisch gehen können. Aber wenn das jetzt funktioniert, und ich gehe davon, irgendwie gehe ich davon aus, dass es funktioniert zusammen, dass das Zusammenspiel funktioniert, also es gab, also sie, es hat ja auch diese Saison, wenn sie mal, denn mal zusammengespielt haben, waren sie auch gar nicht so schlecht. Und glaube ich irgendwie, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sie halt, also gut, natürlich Spekulation, aber ich meine, sie sind jetzt, sie wollten irgendwie alle nach Südkalifornien, sie wollten irgendwie alle, sie wollten beide nach Hause. Und wenn sie sich da wohlfühlen, glaube ich, ja, sehe ich jetzt aus meiner Perspektive, aus dieser riesigen Entfernung, sehe ich jetzt keinen Grund, weshalb sie das ändern sollten. Natürlich musst du da immer wieder gucken, wie passt du das an. Also ich glaube, Harrells Vertrag läuft jetzt aus.
Genau, der von Morris auch.
Genau, Morris läuft aus, Shamet bis 22, danach Restricted Free Agent. Dann, gut, Lou Williams wird auch nicht mehr ewig spielen, Beverly. Das Team, glaube ich, dürfte die ein oder andere Veränderung durchmachen, auch die nächsten 3 Jahre. Aber solange halt die beiden da sind, hast du halt dann schon ein sehr, sehr gutes Team. Natürlich Kawhis Gesundheit, immer eine Frage, aber ja, Load Management ist immer noch eine Option.
Ja, auch bei Paul George.
Und auch bei Paul George, genau, bei beiden eigentlich Gesundheit eine Frage, definitiv, stimmt. Aber vom Spielerischen her sehe ich sie da irgendwie, ja, auch in 3 Jahren eigentlich noch, wenn beide da sind, noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Ja, und über die nächsten 3 Jahre auch, deswegen habe ich sie auch an Position 1.
Ja. Da haut einen raus, der Freax.
Ja, Wahnsinn. Und das, obwohl sie mich teilweise ein bisschen genervt haben diese Saison, halte ich sie eigentlich schon perspektivisch für das Team, das erstmal am besten aufgestellt ist.
Ja. Sehe ich, also für mich ähnlich.
Wie es gesagt, ist auch, glaube ich, ganz... Du hast die Pelicans auf... auf 2, ne, war das?
Irrational Confidence und so.
Ja, hey, ist ja okay, aber also ich glaube, was bei den Clippers noch nicht, also gerade in der jetzigen Lage vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, sie haben einen Owner, der zu keinem Zeitpunkt jemals zahlungsunfähig sein wird. Ja. Das wird nie passieren. Das ist ja zum Beispiel bei Miami. Bin ich mal gespannt, wie das ist mit Mickey Arison, der seine Kohle mit Kreuzfahrtschiffen macht und da momentan relativ große Probleme hat. Und
ja.
Auch bei den Rockets mit der Fritata, der
ja gut,
sowieso,
der einfach ein Gutmensch ist.
Ja, und Gerüchten zufolge eher klamm. Das wird halt bei Steve Ballmer nicht passieren.
Ja.
Und das glaube ich schon mal auch ein positiver Faktor natürlich.
Und das ist ein sehr positiver Faktor. Also genau, und Ballmer scheint ja auch richtig Bock zu haben. Also
ja.
Mangelnden Enthusiasmus kann man dem Mann auf jeden Fall nicht vorwerfen für sein Basketballteam.
Ja, und dann haben wir jetzt natürlich noch genau ein Team übrig. Und
die Böcke.
Ja.
Deine Nummer 2, meine Nummer 1.
Ja. Ich rechne auch mit dem Giannis-Verbleib.
Ja. Das alles andere würde mich echt irgendwie überraschen. Weiß nicht, irgendwie. Ich kann mir Giannis auch wirklich so schwer bei so einer Trara-Tanzmusik-Franchise vorstellen.
Trara-Tanzmusik-Franchise? Ja. Was ist das für ein Ausdruck?
David Guetta-Franchise, so viel Lärm.
Okay. So kann man das natürlich auch ausdrücken, ja. Aber was ist denn dann Chicago? Eine Trauermarsch-Franchise. Hm? Eine Trauermarsch-Franchise, oder?
Es ist eine.
Eine Nostalgiker-Franchise.
Ist eine Deep-Dish-Pizza-Franchise.
Toll.
In kleinen Portionen ziemlich geil, aber irgendwann hast du auch echt genug.
Ja, okay. Das ist eine schöne Metapher.
Wobei die Deep-Dish-Pizza schon ziemlich geil war.
Die war schon geil. Vor allem am nächsten Tag zum Frühstück.
Vor allem, das stimmt, ja. Genau. Aber ja, ich glaube irgendwie, dass Giannis bleibt und dann ist das Team halt irgendwie schon, ja. Ich glaube, sie haben halt einfach eine Idee, wie sie ein Team rund um ihn zusammenstellen und haben da einen Ansatz, der funktioniert und der auch irgendwo anpassbar ist. Also, und ich glaube auch, dass Giannis selber sich noch anpassen wird, dass Giannis diese Wurfsache, ich meine, er sieht immer noch nicht schön aus, aber es hat sich verbessert und er muss ja jetzt kein Curry werden. Es geht ja einfach nur darum, den halt mit Vertrauen zu nehmen und regelmäßig zu treffen. Und dann, klar, ich meine, du hast natürlich jetzt Lopez ist auch noch bis 23 unter Vertrag, also Brook. Und Middleton verlängert. Ich glaube schon, dass die Bucks so, wie sie spielen und eben mit Giannis da einfach, ja, in 3 Jahren das beste Team sein können.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und also ich glaube vor allem auch, was sie halt potenziell den West-Teams so ein bisschen voraus haben, ist, dass sie jetzt keinen, also im Osten jetzt nicht wirklich einen Konkurrenten auf Augenhöhe aktuell haben. Also es kann gut sein, dass irgendwie Boston oder auch Toronto da hinkommen, oder Miami, Philly von mir aus. Also es gibt da ja durchaus gute Teams.
Chicago.
Aber okay, weg mit den Buletten. Aber es gibt aktuell halt kein Team, was da wirklich auf Augenhöhe ist. Und das ist, glaube ich, schon auch. Die haben, wenn Giannis bleibt, gute Chancen, dass sie halt die nächsten 3 Jahre immer die Finals erreichen. Und das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, um auch in so einem Power-Ranking weit oben geführt zu werden. Und je mehr ich drüber rede, desto mehr tendiere ich dazu, sie selber auf 1 zu packen. Aber ich meine, der einzige Faktor, der da so ein bisschen dagegen gesprochen hat, war für mich einfach, dass die Clippers, glaube ich, mit ihren unterschiedlichen Stars und unterschiedlichen Spielern ein minimal höheres Ceiling haben. Aber
kann sein, ja.
Aber ich meine, das wird sich eventuell auch über die nächsten Monate zeigen und über die nächsten Jahre sowieso.
Ja. Das stimmt. Krass, wir haben es geschafft. Also
wir haben es geschafft.
Kaum knapp 2,5 Stunden sind wir einmal quer durch die Liga. Stark.
Ja, eigentlich war das alles ja auch eine elaborierte Ausrede, um mal wieder über alle Teams zu reden, um es so und es auch alles mal so ein bisschen aufzufrischen, muss ich sagen. Weil,
ja.
Also man verdrängt ja viel in so einer Quarantänephase, in der einfach nicht gespielt wird und man sich stattdessen irgendwelche historischen Spiele und sowas anguckt.
Genau, voll. Also es war tatsächlich mal interessant. So, also es gab den ein oder anderen Aha-Effekt bei der Vorbereitung.
Ja.
Von daher war es gut.
Ja, jetzt muss ich mich aber auch ins Bett legen, weil das war schon tough.
Es war hart. Es war hart und deswegen machen wir es auch ganz kurz. Ihr wisst, wo ihr uns abonnieren könnt. Ihr wisst, wo ihr uns anschreiben könnt.
Ihr wisst, wer ihr seid.
Ihr wisst, wer ihr seid, genau. Und ja, aber natürlich, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem vielen Dank an all diejenigen, die jetzt noch dran sind. Nicht schlecht, Freunde. Und natürlich, hoffentlich bis nächste Woche. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Reingehauen.
Reingehauen.